am Mikrofon die Nummer 1887, unser Moderator hoch! Und mit der Nummer 96, Fußball-Experte Proxy!
Es ist Montag, der 30. April 2018, der 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga liegt hinter uns und ich begrüße euch zur 217. Folge von Reingemacht, der Fußball-Podcast, fast live aus Hamburg. Naja, nicht so ganz Hamburg, Hamburg-Lüneburg irgendwie, ne? mein Name ist Hobbs, ich bin der Moderator dieser kleinen, feinen Fußball-Podcast-Show und leider nicht heute an meiner Seite, sondern vor seinem Rechner in Lüneburg sitzt der gute Fußballexperte Proxy. Schönen guten Abend.
Ja, hallihallo.
Proxy, schade, dass es mit uns beiden nicht geklappt hat, aber heute, Montag, der 30., Brückentag, du deswegen nicht zur Arbeit gefahren, bist du auch einer von diesen Brückentag-Mitarbeitern, die mir so unsympathisch sind als Selbstständiger.
ich kriege den auch nicht immer. Das ist bei uns wegen Abdeckung nicht in Freilos, was man einfach nehmen kann, aber ich sag mal, ist halt immer noch sexy für einen Arbeitnehmer, weil ein langes Wochenende tut auch einfach mal gut.
Ja, sei dir und sei den anderen ja auch gegönnt. Deswegen sprechen wir heute ein bisschen über Skype, aber deswegen haben wir ja nicht weniger Fußball vor uns. Bevor wir uns allerdings um Fußball kümmern, ich habe jetzt wirklich lange nichts mehr getrunken. Ich mache jetzt hier eine Fritz-Cola auf. Wie sieht's bei dir aus?
Ich habe eine Flasche Wasser bei mir.
Ach komm, das ist doch bestimmt so ein Korn oder so. So ein klarer.
Nein, heller Medium, wenn du es genau wissen
willst. Oh, jetzt hör auf. Bist du Medium-Trinker? Oh nein.
Ja, schon immer.
Nein! Oh, das finde ich ganz schlimm.
Ja. Wobei heller Medium die einzige Medium ist, die schmeckt. Ne? Also dieses eingeschlafene Füßewasser mag ich auch nicht. Aber
heller ist sowieso ein tolles Wasser, das stimmt. Aber ich finde ganz ehrlich, wer Medium bestellt, das verstehe ich immer nicht. Also entweder man sagt, Mensch, mit Sprudel oder ohne. Aber so ein bisschen Sprudel, es ist so ein bisschen warm, so ein bisschen.
Nee, aber es gibt auch Sprudel, die sind so ultra hart. Also wenn du da noch was von trinkst, dann kriegst du ja fast Bauchschmerzen.
So. Ja, das wollen wir natürlich nicht.
Außerdem muss ich mich ja hier auch anständig benehmen und kann ja nicht ständig ins Mikro rülpsen. So.
Das werde ich dann höchstwahrscheinlich tun.
da werden wir mal genau drauf achten hier. Ne?
Das werden wir tun. Bevor wir über Fußball reden, möchte ich mich aber auch bei ein paar Hörern bedanken. Es gab jetzt so in den letzten Tagen, und das hat mir total gut gefallen, so einen kleinen Trend, ein Comeback unseres Fotobeweises. Damals, als wir noch eine andere Homepage hatten, da haben wir ja aufgerufen, ne, fotografiert doch mal, wo hört ihr gerade unseren Podcast? Und das haben ja viele Jahre lang immer mal wieder ein paar Hörer gemacht und da haben wir ja Fotos wirklich von überall aus der Welt bekommen, ganz toll. Und jetzt hat der Johannes R. irgendwie damit wieder angefangen. Der hat uns dann ein Screenshot oder ein Foto geschickt von seinem Auto, wo er gerade den Reingemacht-Podcast hört. Ne? Wo das jetzt war, wissen wir nicht, aber ich fand die Idee sowieso klasse. Und er hat dann geschrieben, auf dem Weg zur Arbeit und zurück. Und dann ging es weiter mit Hank Scorpio. Und Hank Scorpio, lieber Proxy, hat uns ein wahnsinnig geiles Foto geschickt und hat geschrieben, ihr werdet natürlich auch im Urlaub in Australien, genauer gesagt in Sydney gehört, und hat dann uns ein Foto geschickt, wo ich glaube, es ist ein iPhone, ich weiß jetzt nicht, welches Modell das jetzt ist, aber ein Smartphone halt mit unserem Reingemacht-Podcast und im Hintergrund sieht man dann die Oper von Sydney. Wunderbar. So cool. Ganz ist es so.
Das ist natürlich schon mal ein besonderes Gebäude und dass wir da noch nicht zu gewesen sind, das ist super, dass das jetzt einen Haken kriegt.
Ja, und noch einen Haken bekommt das Nissan Stadion in Yokohama, wo das WM-Finale 2002 ausgetragen worden ist, denn da hat uns der Jeronis geschrieben und auch ein Foto geschickt, auch wieder mit unserem Reingemacht-Podcast und im Hintergrund das Stadion. Da saß er gerade und hat Reingemacht gehört. Geil, ne?
Wow, ja, das ist auch mal, da kommt man auch nicht hin und ich wüsste nicht, ob, wenn ich mal je nach Japan komme, unbedingt im Fußballstadion landen würde.
Weiß ich nicht, finde ich eigentlich ganz geil.
Cool. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, gerade wenn du weißt, da war mal ein WM-Endspiel, mit deutscher Beteiligung.
Richtig, ja, richtig. Genau. Jenny Jones hat uns auch einen Fotobeweis geschickt. Der stand im nebligen Helgoland oder auf Helgoland, sagt man, glaube ich. Ne? Okay. Und da hört er natürlich auch nur reingemacht. Und Nadine hat uns ebenfalls ein wunderbares Foto geschickt oder genauer gesagt zwei. Bin von Taiwan inzwischen weiter nach Busan in Südkorea. Habe den Podcast natürlich gehört und warte jetzt auf Nachschub. Wetter ist leider viel zu sonnig für ein besseres Bild. Und das ist ganz interessant. Da hat sie uns also dann ein Foto geschickt, wie sie auf ihrem Sony-Smartphone irgendwie den Reingemacht-Podcast hört, und zwar die letzte Folge. Und im Hintergrund sieht man so ein bisschen verschwommen so eine Küste. Und dann hat sie das gleiche Foto nochmal aufgenommen, aber ohne ihr Sony-Gerät, und dann ist die Küste im Hintergrund nicht mehr so verschwommen und man sieht an dieser Küste so wunderbar koreanische Gebäude. Das sieht total geil aus. Echt super. In Felsen gebaut. Wunderbar. Ein ganz, ganz toller Ort anscheinend, und ich finde es natürlich großartig, dass unsere Hörer uns so supporten.
Ja, und auch in der Welt so kräftig unterwegs sind.
Ja, man kann natürlich auch vom Millerntor-Stadion uns so einen Fotobeweis mal schicken. Aber wer jetzt irgendwie sich animiert fühlt, uns zu zeigen, wo hört ihr gerade diesen Podcast, die 217. Folge, ja, dann teilt uns das gerne bei Twitter mit. Ich natürlich für alle, die uns bei Reingemacht folgen, für die retweete ich das natürlich auch, sodass jeder das mitbekommt. Und ja, geile Fotos werden natürlich abgespeichert, und wenn wir mal eine andere Homepage wieder haben, dann werden die natürlich dann auch da ihre Heimat finden, die Fotos. Und last but not least, aber dann geht's wirklich mit Fußball los, möchte ich dem Guido danken, oder genauer gesagt The Flatulist, denn der hat uns beiden eine sehr schöne E-Mail geschrieben. Ich habe sie dir vor Beginn der Aufnahme gerade vorgelesen. Er ist ja derjenige, der sich immer beschwert, dass der Ton nicht so ganz ideal ist. Jetzt weiß ich nicht, wie meine Stimme jetzt klingt, weil ich jetzt über ein Programm dieses Gespräch aufzeichne, was nicht typisch ist, wenn wir beide vor einem und demselben Rechner sitzen. Dann verwenden wir ja GarageBand, also ein ganz anderes Programm. Aber ich habe investiert in den letzten Wochen, nicht nur wegen The Flatulist, aber auch wegen The Flatulist. Und Broxy, wenn du das nächste Mal hier nach Hamburg kommst, ins Studio, dann sind hier zwei professionelle Rode Studiomikrofone und ein professionelles Mischpult, alles dann so ausgesteuert, dass wir beide in ein eigenes Mikrofon sprechen können, damit endlich auch die Soundqualität und die Lautstärke noch blumiger und besser ist. Was sagst du dazu?
Ja, Wahnsinn. So, dann produzieren wir demnächst noch ein paar Songs. Und gewinn den Echo. Ach, den gibt's ja nicht mehr.
Genau.
Und so, aber so einen schönen reingemacht Rap, ne, das kriegen wir auch hin.
Ja, das denke ich auch. Und The Flatulist hat angeboten, ne, er will sich über die Studioqualität mal selber überzeugen, ob das also so gut ist, was wir machen. Und The Flatulist sei hiermit angekündigt, wir werden schon einen Termin finden, wo wir vielleicht alle mal gemeinsam eine Folge reingemacht aufnehmen hier in Hamburg. Bist du gerne zu eingeladen, und ja, vielleicht schaffen wir das ja während der Fußball-WM zum Beispiel. Das wäre ja so eine schöne Idee. Gut, aber bis zur Fußball-WM dauert es ja noch ein bisschen. Noch gibt's Clubfußball, und da sollten wir jetzt nach 8 Minuten endlich mal drüber sprechen. Und ich würde sagen, wir werfen erstmal einen Blick in die zweite Liga und sagen herzlich willkommen Fortuna Düsseldorf. Aufstieg klar gemacht, und in der nächsten Saison ist es wieder erstklassig in Düsseldorf.
Ja, also Friedhelm Funkel, der setzt sich ja echt eine Krone auf. Also das hat er ja schon öfters geschafft und hatte eigentlich nur so als letzte Idee damals Düsseldorf übernommen, um die vom Abstieg zu retten. Und nun steigen sie wieder auf. Hut ab, ich sag mal 50.000 Mann Stadion.
Ja, geil.
Na, also definitiv viel Tradition, und man wird sehen, wie sie sich diesmal halten können. Damals gab es ja nur einen Einjahresbesuch, und mal schauen. Ne? Aber ist natürlich überraschend gut gelaufen. Also ich hätte die zum Beispiel nicht als einen der Aufstiegsfavoriten für diese Saison getippt.
Mhm. Ja, ich finde es ein bisschen, also ich freue mich für Düsseldorf. Ich habe auch einige Freunde in Düsseldorf, auch einige Fortuna Düsseldorf-Fans in meinem Freundeskreis. Für die freut es mich natürlich besonders. Als HSVer finde ich es natürlich ein bisschen schade, dass wir dann nächste Saison nicht nach Düsseldorf fahren können. Dazu aber dann zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Geht ein großer Club und ein großes Stadionleiter der zweiten Liga verloren. Aber ja, für Düsseldorf freut es mich. Und weißt du, für wen ich mich besonders freue? Ich freue mich besonders für Friedhelm Funkel. Weil irgendwie der immer diesen Ruf hat, immer nur wenn überhaupt dann Retter, und außerdem gehört er ja eh zur alten Garde und irgendwie zu den, zu der Generation, die irgendwie schon lange aussortiert ist, gefühlt, ne, weil alle setzen so auf diese jungen, dynamischen, unbekannten Trainer wie Tedesco und ähnlich, und auf einmal kommt da so ein alter Hase wie Friedhelm Funkel und lässt einen guten Ball spielen und ja, steigt zwei Tage vor Saisonende schon fest auf. Finde ich super.
Ja.
Na, und heute Abend spielt noch der 1. FC Nürnberg gegen Eintracht Braunschweig. Nürnberg aktuell Zweiter. Wir werden leider in diesem Podcast jetzt nicht mehr besprechen können, wie das Ergebnis ausgegangen ist. Aber wenn Nürnberg heute gewinnen sollte, ja, dann hätten sie 57 Punkte. Mhm. Ja, da könnte Holstein Kiel noch dran kratzen irgendwie, ne?
Ja. Ja. Das ist zwar dann sehr unwahrscheinlich, weil dann hätten sie 5 Punkte vor Holstein Kiel und es gibt nur noch 6 zu vergeben.
Ja. Aber sie wären halt nicht, ja, sie wären halt nicht total sicher drin, aber die Wahrscheinlichkeit ist super hoch.
Ja.
Ja, und was sagen wir denn jetzt zu Holstein Kiel? Dritter mit 52 Punkten, dahinter Arminia Bielefeld und Regensburg und Bochum, alle mit 47 Punkten, also mit 5 ja, Punkten weniger. Also ist das Ding von Holstein Kiel eigentlich durch und die werden Dritter.
Ja, da gehe ich stark von aus. Sie haben ja am Wochenende auswärts, war es 4-1 oder 5-1 gewonnen gegen Ingolstadt, die sich auch noch Hoffnung gemacht hatten. Ja, also trotzdem der Trainer da jetzt weggeht, scheinen die gewillt und gefestigt und hatten ja in der Rückrunde eher eine kleine Krise und hatten da nicht viel gewinnen können. Aber jetzt sind sie genau zum richtigen Zeitpunkt wieder in guter Torlaune. Und ja, also ich will das Wunder jetzt auch sehen. Also ich meine, gut, eventuell, wenn Nürnberg heute gewinnt, dann wird es wahrscheinlich doch nur Relegation und dann wird es sehr schwer. Aber ja, dass sie sich diese tolle Saison wenigstens mit einer Relegation veredeln, das sollte schon so laufen.
Das sei natürlich Holstein Kiel total gegönnt. Und sie wären damit auch die erste Mannschaft im Bundesland Schleswig-Holstein, die überhaupt mal erstklassig spielen würden. Das gab es davor noch nie. Allerdings habe ich natürlich jetzt eine Frage an den Fußballexperten. Also zum einen muss ich sagen, wie peinlich wäre das bitte für mich als Hamburger, als HSVer, wenn der HSV absteigt, Zweitliga-Fußball spielt und Kiel Erstliga-Fußball. Das wäre wirklich eine total verkehrte Welt.
Naja,
aber
es kann ja sein, dass die beiden Mannschaften gegeneinander entscheiden, wer demnächst wo spielt.
Ja, das kann auch sein. Dann sind die Fahrtwege nicht so lang. Aber sagen wir jetzt mal, erstmal scheißegal, ob der HSV drin bleibt oder nicht, aber Kiel steigt auf.
Ja.
In dem Stadion dürfen die aber nicht spielen, in der ersten Liga.
Wieso?
Haben die
kein Flutlicht oder was?
Habe ich. Also das hört man immer wieder, dass irgendwie in Kiel die Auflagen für die erste Liga nicht reichen. Deswegen dachte, du kannst mir da jetzt mehr sagen, weil irgendwie höre ich immer in meinem Umfeld, dass die dann irgendwie entweder im Volksparkstadion spielen sollen oder im Millerntor.
Ach.
Ja.
Haben die keine, ich weiß jetzt nicht, was denen fehlt. Ich weiß nicht, ob eine Rasenheizung heutzutage Pflicht ist oder so, aber ich sag mal, als Darmstadt aufgestiegen ist, die hatten ja auch eine ziemlich viele Mängel und die haben das ja dann auch mit den notwendigen Baumaßnahmen so hingekriegt, dass sie wenigstens eine Ausnahmegenehmigung, keine Ahnung hatten. Ne? Also,
ich habe das hier gerade, wirklich durch Zufall. Regelwerk für Stadien, was die DFL alles vorschreibt. Holstein Kiel kratzt am Tor zur ersten Bundesliga, müsste im Falle eines Aufstiegs auf eine Sondergenehmigung der Deutschen Fußballliga hoffen, um im eigenen Stadion spielen zu dürfen. Denn das Holstein-Stadion ist bisher nicht erstligatauglich. Doch was sehen die Statuten der DFL eigentlich vor? Das will ich jetzt nicht alles vorlesen, leider gibt es hier nicht so in Stichworten. Sitzplätze, Duschen, Beleuchtung, Stärke und Co. Die Fassungskapazität muss bei mindestens 15.000 Zuschauern sein, wobei 8.000 Sitzplätze gefordert sind. Kiel wird mit dem ersten Umbau, der zur übernächsten Saison abgeschlossen sein soll, ein Fassungsvermögen von 15.000 Zuschauern anstreben. Während der Umbauphase würden aber nur rund 10.000 Fans Platz finden. Dürfen es denn einfach nur Sitzplätze sein? Nein, denn auch dafür gibt es in Artikel 30 klare Richtlinien. Die Sitzplätze müssen mindestens 50 Zentimeter breit sein und die Rückenlehne braucht eine Höhe von 30 Zentimetern. Haha! Auch die Durchgangsbreite zwischen den Reihen ist festgelegt, nämlich 40 Zentimeter. Da siehst du mal, ne, was hier alles ist. Darüber hinaus wird eine komplette Überdachung eingefordert. Eine komplette Überdachung, um Gottes Willen. Und eine Rasenheizung. Selbst bei der Beleuchtungsstärke gibt es Vorgaben. In der Bundesliga wird eine Mindestbeleuchtungsstärke von 1400 Lux benötigt. Auch eine Ersatzstromversorgung muss es in den Stadien geben. Die Umkleidekabinen sollen eine Mindestgröße von 40 Quadratmeter haben. Neben mindestens 6 Einzelduschen werden auch 2 Sitztoiletten gefordert. Den Schiedsrichter sollen Kabinen von 20 Quadratmetern, in Klammern 2 Einzelduschen, zur Verfügung stehen. Zahlreiche Räume werden zudem für Polizei, die Feuerwehr, den Sanitäts- und Rettungsdienst und Ordnungsdienst benötigt. Hinzu kommen ein ärztlicher Behandlungsraum und auch ein Doping-Kontrollraum. So, jetzt kommst du.
Ja, na ja, gut, die Frage wäre ja, also wenn es bei Holstein Kiel nur daran scheitert, dass das Stadion nicht groß genug ist, da sollten sie ja wohl mit Sicherheit eine Sondergenehmigung für kriegen. Und ja gut, wenn jetzt da Rasenheizung, glaube ich, das kann man auch noch schaffen im Sommer, die dann da reinzubauen, auch wenn es viel Geld kostet. Und ja, ich weiß nicht. Also wenn dann da eine Toilette weniger da ist, glaube ich, wird man denen auch nicht den Kopf abreißen, oder? Ich weiß nicht.
Sagen wir es mal so. Ich glaube,
Darmstadt in der Bundesliga war, gab es doch da auch so Sprüche von wegen, ja, hier, guck mal, da gibt es auch nur kaltes Wasser und irgendwelche komischen Sprüche gab es da damals doch auch. Und es hat auch irgendwo funktioniert. Ne? Also ich sag mal, dass es eine Umkleidekabine geben sollte und der Rasen grün ist, das sollte schon sein. Aber ich denke, das kriegen die Kieler dann auch hin.
Und es wäre ihnen ja auch so zu gönnen, weil jetzt mal, egal, also Volksparkstadion oder Millerntor, das wäre, ich weiß gar nicht, wie weit Kiel von Hamburg entfernt ist, 1,5 Stunden mit dem Auto oder so. Das wäre ja auch, das wäre ja aber auch für die Fans total ätzend, oder? Jetzt mal ehrlich.
Ja, natürlich.
Also dann fährst du in eine ganz andere Stadt, bist überhaupt nicht da so in deinem Stadion und ob dann Kiel im Laufe der Saison vielleicht den ersten, zweiten Spieltag, okay, ja, aber ansonsten, wie viele Zuschauer kommen dann nachher da ins Stadion und dann verläuft sich das alles und
Nein, wie gesagt, es sind ja auch alles noch ungelegte Eier, ne?
Ja, gut, so. aber es sieht halt, weil sie 5 Punkte vor Platz 4 sind, es sieht halt wirklich danach aus, entweder sie steigen direkt auf oder sie spielen Relegation.
Ja, aber wenn sie Relegation spielen, muss man halt die Statistik bemühen und sagen, oh, in den letzten Jahren hat sich aber eigentlich immer der Bundesligist durchgesetzt, ne? Ja, auch wenn manche erst in Karlsruhe in der Nachspielzeit den Ausgleich geschossen haben.
Ja, aber solche Statistiken, solche Statistiken kann man ja aber auch brechen. Ne? Irgendwann ja. Ne, ist so eine Statistik ja, nein, ja auch nein, egal. Klar. So, und es gibt noch eine zweite Entscheidung, die gefallen ist in der zweiten Liga. Die ist allerdings nicht ganz so toll. Der 1. FC Kaiserslautern steht schon als Absteiger in die dritte Liga fest. Sehr traurig, wie ich finde.
Ja, ein Riesenverein, der einzige, der es je als Zweitliga-Aufsteiger zur deutschen Meisterschaft geschafft hat. Ich weiß noch, dass das früher auch immer so ein Verein war, wo du wusstest, so, oh, wenn Bayern in Kaiserslautern spielen muss, dann kriegen die vielleicht doch mal einen auf die Mütze. Riesenatmosphäre, wenn das Stadion proppe voll ist und ja, dass das jetzt passiert ist, ist ja, glaube ich, auch zum allerersten Mal, das ist schon bitter. Ne? Ich finde, sie haben sich zum Schluss unter Fronzek super gewehrt. Da ging noch mal vieles an Punkten und tollen Ergebnissen, haben auf einmal auch Tore geschossen. Aber so wie bei Köln in der ersten Liga kam dieser Turnaround irgendwie zu spät oder irgendwann kannst du ja auch nicht jedes Spiel gewinnen und nun ist es leider so gekommen. Ich hatte damals schon böse Sachen gehört, ob man jetzt da über Stadionverkauf und dies und das nachdenkt. Da hoffe ich mal, dass da Politik und Sport eine Lösung finden und dass es auch irgendwie in der dritten Liga möglich ist zu sagen, komm, wir bleiben hier nur ein Jahr und sind dann sofort wieder oben.
Ja, ich kann das so schwer abschätzen, ne, was da jetzt alles passiert in Kaiserslautern oder was da auch in der letzten Zeit passiert ist. Ich muss immer noch sagen, ich weiß gar nicht, ob er uns noch hört, ne, aber ein Hörer, der seit Urzeiten eigentlich an unserer Seite ist, Sippels Freund, ne, wie der sich ja auch abgewendet hat vom 1. FC Kaiserslautern schon vor längerer Zeit. Und ich glaube, er hat uns ja auch mal eine E-Mail geschrieben. Ich erinnere mich da dunkel dran, dass er gesagt hat, seid mir nicht böse, aber ich höre euch auch immer seltener, weil ich mich immer weniger mit Fußball beschäftige, weil es mich einfach nur noch ankotzt. Ja, und ich suche mir andere Hobbys. So. Und deswegen, ich glaube, da ist so viel kaputt gegangen in den letzten Jahren. Wer daran schuld hat, wie gesagt, da habe ich jetzt hier überhaupt gar keine Ahnung, aber es ist irgendwie traurig. Und trotz alledem, natürlich, in der dritten Liga werden sie sich freuen. Das ist natürlich ein mega Name. Ne? 1. FC Kaiserslautern und Betzenberg und so weiter. Aber ich hoffe auch, dass wir die ganz, ganz, ganz schnell wiedersehen in der zweiten Liga.
Ist halt die Frage, wie schlagfertig sie da ihr Team hinkriegen klar. Oder ob da alles auseinanderbricht.
Naja, klar. Ah, es ist bitter. Es ist echt traurig. Und ansonsten ist ja sehr spannend da im Abstiegskampf. St. Pauli, das freut mich natürlich als Hamburger, konnte sich an diesem Spieltag befreien. Ne? Ja. Haben da mal ein gutes Spiel hingelegt und ich glaube 3-0 oder so. Ne? Ich glaube, nee, ja. doch, 3-0 gewonnen. Das ist natürlich super. Und ja, jetzt, mein Gott, ne? 37 Punkte für Darmstadt, die sind auf dem vorletzten Platz. 38 Punkte die Spielvereinigung Greuther Fürth. 39 Punkte dann auf Platz 15 Erzgebirge Aue, genauso wie Braunschweig. Wobei, die können natürlich heute noch ein paar Punkte machen gegen Nürnberg. Ja, und dann hast du auch noch mit 40 Punkten auch noch St. Pauli da und Dynamo Dresden. Und mit 41 Punkten ist auch noch nicht so ganz gerettet Heidenheim und Union Berlin. Also wir gucken bis Platz 10. Ne? Ich denke, Ingolstadt mit 42 Punkten, die sind jetzt 4 Punkte weg. Bei noch
theoretisch möglich.
Aber in der Praxis wohl nicht mehr. Also ich glaube, die können halbwegs beruhigt schlafen.
Naja, wobei jeder schlägt da jeden. Nachdem St. Pauli ja so sang- und klanglos, gegen wen hatten sie noch am Spieltag davor gespielt? Da haben sie ja irgendwie 3-1 verloren auswärts. Und dass die so glatt gegen Fürth gewinnen würden, das hätte ich gar nicht geglaubt.
Gegen Regensburg haben sie so hoch verloren.
Ja, genau. Mhm. Siehst du?
Die ja eigentlich auch noch oben die ja dann immer noch oben mitspielen eigentlich, ne?
Ja.
Aber jetzt vielleicht auch nicht mehr so. Ja, aber für Düsseldorf freut es uns, für Kaiserslautern ist natürlich traurig. Und klar, also jetzt die letzten beiden Spieltage in der zweiten Liga wahnsinnig spannend, ne? Weil wir gucken ja sofort in die erste Liga, da sind nur noch ganz wenige Mannschaften, die sich da um diesen Abstieg betteln oder genauer gesagt den Nichtabstieg. Aber hier in der zweiten Liga sind echt noch ganz viele Mannschaften da in der Verlosung. Meine Fresse.
Ja, da geht's bestimmt noch hoch her. Also,
was glaubst du denn heute? Was glaubst du denn heute Abend? Nürnberg, Braunschweig? Machen das dann die Nürnberger?
Ja, es ist ein Heimspiel, das Stadion ist ausverkauft. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich das nehmen lassen. So. Mhm. Das wird zwar eng, klar. Braunschweig weiß auch, dass es noch ums Überleben geht, aber nee, ich sehe da Nürnberg vorne.
Ja gut, und dann blicken wir mal in die erste Liga. Und da ist ja leider auch eine Entscheidung schon gefallen, nämlich, dass der 1. FC Köln absteigt.
Ja, ich meine, nach der Hinrunde sah es ja nun immer mehr danach aus, dass das eigentlich eine Mission Impossible ist. Sie sind dann zwar unter dem Rutenbeck ganz gut gestartet und haben noch verhältnismäßig viele Punkte geholt, aber immer dann, wenn es die Möglichkeit gegeben hatte, zu sagen, oh, jetzt können wir den Abstand auf 5 Punkte, auf 3 Punkte irgendwie verkürzen, genau dann haben sie immer wieder verloren. Und im Endeffekt jetzt gerade zum Schluss haben sie auch nicht mehr viel hingekriegt. Und dann steht halt leider der Abstieg fest. Ne?
Aber was war das für ein unglaubliches Spiel? Ne? Freiburg führt lange 2-0. Ne? Ja. Und dann, dann dein alter Hannoveraner Bittencourt, ne? Ja. Mit 2 Treffern. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Das erste fiel irgendwie 80. 81. Das zweite dann in der 87. Und dann in der 90. Minute. Ich habe das nur in der Zusammenfassung gesehen. Aber dann Pizarro vom leeren Tor. Und drückt den Ball nicht rein, wobei der natürlich extrem schwer war zu kontrollieren, der Ball. Also jetzt keine Schuldzuweisung an Pizarro, der war schon unglaublich schwer zu nehmen. Aber nichtsdestotrotz, da fehlten nur Zentimeter.
Ja.
Und der Ball wäre reingegangen und Köln hätte das Ding noch gewonnen.
Naja, aber davor gab es aber auch noch dann die Szene, wo der Höger auf der Linie klärt, auch so gerade eben noch den Fuß da dran kriegt. Da hätte auch schon das 3-2 für Freiburg. Also die letzten 10 Minuten müssen eine Achterbahn für die Fans gewesen sein. Ja,
Wahnsinn.
Deswegen, der Streich ist ja auch nach dem Schlusspfiff einfach nur aus dem Stadion raus. Der war kurz vorm Kollaps. Ne? Da weiß er gar nicht, wohin mit deiner Energie, deinen Gefühlen.
Ja, das stimmt.
Ne? Also das ist Wahnsinn. Ich hatte immer gesehen 2-0. Hatte mich dann aber mehr immer auf das Wolfsburg-Hamburg-Spiel konzentriert. Und als ich dann danach hingeguckt habe, gedacht, was? Wieso ist denn das 3-2 ausgegangen? Und dann habe die Torreihenfolge gesehen, dachte nur, oha, das muss ja echt heftig gewesen sein.
Ja, mir ging's ähnlich. Ich habe natürlich auch mein Spiel geguckt und dann ab und zu mal hier auf Kicker so, ne, auf dem Computer. Mhm. Und dann stand das lange Zeit 2-0 für Freiburg. Und auf einmal habe ich dann geguckt, genau, da war es, ich glaube sogar, dass der HSV sogar vorbei war, ich bin mir jetzt ja nicht ganz sicher, da stand es dann 2-2. Und da habe ich noch so für mich natürlich immer mit HSV-Fanbrille, muss ich ja zugeben, habe ich immer noch gedacht, hey, das bestmögliche Ergebnis ist ja cool. Ne? Und dann war aber noch das 3-2. Also ein Wahnsinn, was da passiert ist. Ne?
Ja, also gut, warum? Als 96er hätte ich auch theoretisch eher den Kölnern die Daumen gedrückt. Ne? Je mehr hinter uns nicht punkten, desto besser. Aber ist halt kein Wunschkonzert. Ne?
Ja, aber ihr seid durch. Mit 36 Punkten seid ihr durch. Ist doch klar.
Naja, Wolfsburg müsste schon beide Spiele gewinnen. Und die spielen jetzt in Leipzig und Leipzig, denke ich mal, hat jetzt mit 5 Punkten Rückstand die Champions League schon nicht mehr drin. Aber wenn die gar nicht international spielen, dann fängt bei denen auch, glaube ich, schon der große Umbruch an. Das geht natürlich auch nicht. Ne?
Ja gut, aber dann können wir doch darüber mal ganz kurz sprechen. Ja. Ich habe eine schöne Statistik gesehen, wenn Leipzig, die sind jetzt auf Platz 6 gerade, ne, mit 47 Punkten. Wenn Leipzig auf diesem Tabellenplatz bleibt, weißt du, was das für Leipzig heißt? Die schlechteste Tabellenplatzierung seit Bestehen des Vereins.
Ja.
Er hat 2009 gegründet.
Ach
und
so, echt?
Ja, 2009 gegründet und seitdem, egal in welcher Liga, immer unter den ersten 5 gewesen. Immer.
Okay.
Ja, Platz 6 wäre also die schlechteste Schlusstabellen Platzierung in der Geschichte des Vereins. Ist ja auch irgendwie irre.
Ja, aber das wird auf jeden Fall so kommen, ne?
Aber wie haben die bitte gespielt gegen Mainz? Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Das gebe ich zu. Es ist für mich schwer. Nicht nur, weil wir ein paar nette Hörerinnen und Hörer haben, wo wir beide wissen, dass die Mainz-Fans sind, sondern auch dazu, in meinem Freundeskreis habe ich auch ein paar Mainz-Fans. Und ich finde Mainz ja unglaublich sympathisch. Aber ey, es geht jetzt gerade hier um meinen Verein. Und natürlich habe ich Leipzig die Daumen gedrückt. Aber selbst, obwohl ich so einseitig für Leipzig war, kam ich ja nicht drum umher, nachher zu sagen, dieser Sieg von Mainz war ja aber sowas von verdient. Ja, die haben ganz gut gespielt. Ich weiß gar nicht, ob sie brillant gespielt haben, aber die haben halt mit Herz gespielt. Aber Leipzig, das war ja sowas von einfach. Los und langweilig und schlecht und die Bälle verstolpert und nicht gedankenschnell genug. Was ist da eigentlich los in Leipzig?
Naja, also ganz so unterschreibe ich das nicht. Also ich habe nur die Zusammenfassung gesehen und da hat man aber eigentlich doch gesehen, dass das Leipzig in den ersten Minuten klar dominiert und auch die besten Torchancen hatte, aber halt nicht getroffen hat.
Ja, aber über 90 Minuten muss
und
man sagen.
Dann, ja, gut, aber ich sag mal, das 2 und 3-0 ist irgendwie auch in den letzten 8 Minuten oder sowas gefallen. Deswegen, also, dass das Mainz jetzt Leipzig abgezogen hätte, war nur auch nicht der Fall. Aber wo ich dir recht gebe, ist natürlich, nachdem Mainz in Führung war, da war dann auf einmal der Glaube in den Köpfen und hat irgendwie Kräfte frei gemacht und Leipzig für eine Mannschaft, die Champions League spielen will, ist da zu wenig eingefallen. Also Leipzig, ja. Ich weiß nicht, der Forsberg, der ist immer angeschlagen, das spielt überhaupt nicht mehr so eine überragende Saison wie davor. Der Cater ist auch, dem treten sie auch zu oft auf die Füße. Und ja, das Problem bei Leipzig scheint halt auch zu sein, dass das die Ersatzbank einfach nicht gut genug ist, weil es spielen halt doch immer dieselben und die sind irgendwie zurzeit nicht mehr frisch angeschlagen von der Rolle. Und ja, also Leipzig bricht gerade ganz schön ein. Das hätte ich nicht gedacht.
Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Und die machten auf mich wirklich einen schwachen Eindruck. Ich gebe zu, die erste Viertelstunde haben sie noch ganz gut nach vorn gespielt. Aber danach, also für mein Empfinden, da kam nachher wenig. Und ja, sie sind jetzt noch auf einem Euroleague-Platz. Du hast ja gesagt, Platz 7 reicht, glaube ich, diesmal auch für die Euroleague irgendwie. Ne? Das ist, oder nicht?
Das ist jetzt sicher.
Ja, so und
weil Bayern und Frankfurt sind im Finale. Ich sag mal.
Ja, aber Frankfurt könnte ja noch runterrutschen.
Das macht nichts. Es ist immer, es gibt nicht mehr, dass der DFB-Zweite, also der das Endspiel verliert, einen Euroleague-Platz kriegt. Das ist vorbei. Und wenn jetzt Frankfurt Achter würde und die Euroleague und DFB-Pokalsieger würde, dann ergibt sich trotzdem das Problem, dass dann der dritte Platz dann immer noch an den siebten gilt. Ne? Also es ist egal, was passiert und egal, wo Frankfurt landet, der siebte Platz wird für die Euroleague reichen.
Ja. Okay, da betteln sich dann aber ja noch mit Stuttgart und mit Gladbach und vielleicht sogar auch noch mit Hertha. Da gibt es ja noch einige Mannschaften, die da vielleicht noch versuchen, noch ein Wörtchen mitzusprechen. Ne?
Ja, also ich denke mal, die einzigen, die da wirklich noch hin wollten, sind Frankfurt und Gladbach. Ich weiß nicht, ob Stuttgart sich den Gefallen tut, als Aufsteiger gleich in die Euro
zu wollen. Ja, na klar.
Naja. Ja, na klar. Sollen sie mal. Dann erleben sie vielleicht sowas wie Köln. Ich weiß nicht, ob das immer so gesund ist. Ne?
Mhm. Aber ich glaube, in dem Moment, glaube ich, blendest du das aus. In dem Moment sagst du nur, ey, wie geil ist das denn? Wir sind hier aufgestiegen und machen jetzt hier noch einen europäischen Platz klar. Und die Spieler denken natürlich auch, ey, geil, dann bin ich im Schaufenster, ne? Euroleague und so weiter, mehr Scouts und wer weiß, was für einen Einfluss das auch auf die eigene Karriere haben kann.
Auf jeden Fall, ja, also sie sollten das, klar, es ist jedem Verein sollte die Saison anständig zu Ende spielen und dann erst gucken, was bei rauskommt. Ne? Mhm. Du bist ja auch am letzten Spieltag ganz großer 1. FC Köln-Fan. Ne?
Ja, na klar, da kommen wir sofort. Aber wo du gerade sagst, man soll es ordentlich zu Ende spielen, da habe ich gestern das Spiel gesehen, Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Da muss man sagen, ey, Hut ab, wie Werder Bremen spielt, oder? Für die geht es eigentlich wirklich um gar nichts mehr. Die sind so in so einem, ja, also fernab von Gut und Böse und spielen einfach einen erfrischenden Ball. Und man hat irgendwie auch diesen Spielern angemerkt, die wollten dieses Ding unbedingt gewinnen. Fand ich total geil.
Ja, wobei man auch sagen muss, dass Dortmund sehr gut gespielt hat und ohne den Werder-Torwart hätten die ja auch gewonnen.
Ja, das stimmt.
Es war auch, glaube ich, zweimal Latte dabei. Dortmund hat schon viel Pech gehabt, aber es war ein unheimlich attraktives Fußballspiel und Werder hat sich nicht gehen lassen und ich weiß nicht, wozu die in der nächsten Saison fähig sind. Also ne, ich meine, Junuzovic geht da jetzt, es kommt dann immer drauf an, wie die Mannschaft dann zusammenbleibt und verbessert werden
kann. Wo geht der denn hin?
Das hat er noch nicht gesagt, aber er hat auf jeden Fall nicht, die sind sich auf jeden Fall nicht für eine Verlängerung einig geworden.
Ne? Okay.
Naja. Dafür kommt ja jetzt Thomas Schaaf zurück. Ne? Also kann es ja nur noch bergauf gehen. Ja.
Ist nicht dein Ernst. Wie? Es kommt Thomas Schaaf zurück.
Ja, als technischer Direktor.
Ehrlich?
So, ja. Weil ist heute im Kicker gewesen.
Ach, also. Finde ich aber ganz. Ich glaube, das finde ich ganz cool, oder?
Ja, also wenn einer den Laden da gut kennt, dann er. Ne? Und ich weiß halt immer nicht, was die so an besonderen Rollen dann ausschöpfen. Ich finde, heutzutage ist so ein Fußballverein mit Scouting und Manager und hier so Teambetreuer, also das ist ja schon ein Riesenstab und man muss natürlich ganz genau wissen, welche Position dann noch so ein Mann haben soll. Ne? Ich sag mal, Matthias Sammer, der ja auch jetzt irgendwie als externer Berater nach Dortmund geht. also ist schon interessant. Da weiß ich halt nicht, ne? Ist das dann manchmal so das Armbrot für gefallene Helden? Wobei ich glaube, Thomas Schaaf hat auch keine Geldprobleme. Ne? Da würde ich gerne mal genauer wissen, was die so an Tätigkeitsbeschreibungen haben. Ne? Mhm. So, sonst bewerbe ich mich da auch nochmal. Aber ich bin halt leider kein Altgedienter. Ne? Und das ist so immer das Problem.
Ja, aber gerade bei deinem Verein Hannover 96, da ist ja so viel Unruhe, was diese Positionen angeht und Martin Kind. Ich glaube, da wäre es vielleicht ganz gut, wenn so ein geerdeter Typ wie du da jetzt mal für Ruhe sorgen würde.
Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dem Verein kann man nicht mehr helfen.
Aber dafür habt ihr ja relativ eine stabile Saison gespielt als Aufsteiger und kleiner Niedersachsen-Chaos-Club.
Ja, also wir sind super gestartet und irgendwie, obwohl uns, finde ich, klar die Luft ausgeht, reicht es wohl. Ja.
Ja.
Aber für die nächste Saison macht es trotzdem Angst und Bange, ja, weil ich weiß nicht, Rückrundentabelle sind wir wahrscheinlich kurz über dem Strich, also das wird nicht doll sein. Sané und Klaus gehen weg, und dann hier das Agenda hält, die Vorzeichen sind nicht die günstigsten, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Okay, ihr seid übrigens in der Rückrundentabelle auf dem Relegationsplatz, auf 16.
Ja, siehst du, ja.
Na. Gut, aber wir wollten ja weiter nach unten gucken, tun wir jetzt auch. Warte mal ganz kurz, ich habe hier immer wieder diese falsche Tabelle, das ist ja ganz witzig. Also wir haben über Köln gesprochen, die sind leider abgestiegen. Man muss allerdings dazu sagen, tolle Meldung, die da aus Köln gekommen sind. Timo Horn und auch Jonas Hector haben verlängert, für die zweite Liga. Das ist ein tolles Zeichen, ne?
Ja, gut, die sagen halt, komm, das war nur ein Unfall und wir kommen gestärkt zurück und Vereinstreue gibt es halt doch noch. Klar, also.
Man muss jetzt auch mal sagen, an dieser Stelle, ich meine, Armin Fee hat es bei uns nie leicht, weil wir irgendwie immer ihm nicht so über den Weg trauen und glauben, dass er auch mehr falsch als richtig entschieden hat in so gewissen Schlüsselmomenten seiner Karriere. Aber Ehre, wem Ehre gebührt, das ist ja auch ein Stück dann sicher sein Verdienst, wenn solche Spieler gehalten werden können.
Ja, weiß ich nicht. Klar, kommt drauf an, was er denen angeboten hat, aber ich glaube, diese Kopfsache, die muss der Spieler halt selber
entscheiden. Ja, na klar. Das ist klar.
Ich sag mal, Jonas Hector, der hätte sich sonst was für einen Verein aussuchen können und auch ein Timo Horn hätte mit Sicherheit einen Erstligaverein gefunden. Aber okay, nein, ich finde es gut und das sind halt gute Vorzeichen, dass man wirklich sagen kann, Köln wird da als Aufstiegsfavorit Nummer 1 nächste Saison unten drin sein und
Das wollte ich gerade sagen. Also noch einmal, nur fürs Protokoll. Natürlich, Ausgangssituation und da, wo man, glaube ich, das meiste Lob aussprechen muss, sind die Spieler, die sich zu dem Verein bekennen. Das ist toll in der heutigen Zeit, wo man das Gefühl hat, sowas gibt's gar nicht mehr. Das finde ich super. Aber der Verein muss natürlich auch die dementsprechenden Gespräche und Rahmenbedingungen auch geschaffen haben. Das sollte man auch hier lobend erwähnen und ebenfalls lobend erwähnen, wenn wir schon abschließend über den Abstieg des 1. FC Köln sprechen, was für Katastrophenbilder habe ich ich dann noch in Erinnerung von dem letzten Abstieg mit diesem schwarz rauchenden Stadion und. Ja. Und jetzt hat man das Gefühl, dass Verein, Mannschaft und Fans irgendwie das sportlich akzeptieren, annehmen. Alle sind natürlich traurig, aber es wirkt jetzt da nicht, sag ich mal, zu emotionalisiert. Und irgendwie hat man das Gefühl, aus Köln geht sogar schon ein bisschen so der erste Funken Vorfreude auf die zweite Liga und auf den anvisierten Aufstieg, oder?
Ich weiß nicht, ob man eine Vorfreude auf die zweite Liga haben kann. Aber klar, nein, es ist vernünftig. Aber ich sag mal, aufgrund der drastischen Tabellensituation nach der Hinrunde konnte man sich ja auch langfristig damit anfreunden, dass es wohl so kommen würde. Mhm.
Gut, also Köln direkt abgestiegen. Freiburg und Mainz haben beide ihre Hausaufgaben gemacht, haben ihre Spiele gewonnen und sind jetzt auf Platz 15 und 14 mit je 33 Punkten. Gucken wir auf die beiden Mannschaften, die genau dazwischen sind, nämlich auf Platz 17 ist der Hamburger Sportverein und auf Platz 16 der VfL Wolfsburg. Die beiden sind aufeinander getroffen an diesem Wochenende und der HSV hat dieses Spiel 3-1 gewonnen und ist jetzt auf 2 Punkte rangerückt an den VfL Wolfsburg. Und der totgeglaubte Dino scheint jetzt zumindest medial wieder noch ein bisschen so eine gewisse Reanimation zu bekommen. Ja. Und es gibt so einige, die sagen, das gibt es doch gar nicht, dass dieser Verein nicht absteigen kann.
Nee, was heißt medial? Es ist ja nun eindeutig zu sehen, dass das Momentum, wenn man gerade eben die beiden Vereine und eventuell machen dies ja auch untereinander aus, sehr, sehr unterschiedlich sind. Ne? Ich sag mal, beim HSV, ihr habt jetzt irgendwie, weiß nicht, aus den letzten 4 Spielen 3 Siege geholt, kann das sein?
Ne? Das kann sein.
Ja, und ich sag mal, Wolfsburg hat, glaube ich, die letzten 5 alle verloren oder so. Also die Vorzeichen sind nicht die besten für Wolfsburg. Ne? Viele haben eh immer gesagt, das ist eine Söldnertruppe ohne Herz. Und so ein wichtiges Spiel wie gegen den HSV, also ich habe es mir angeguckt, weil Freitag war ja schon Hannover dran. Deswegen hatte ich Samstag mal die Ruhe und Muße und ich fand, man hat von der ersten Minute an auch gesehen, wer es mehr wollte. Ne? Und das war der HSV. Ja?
Ich fand, das war aber insgesamt ein ziemlich gutes Spiel. Also gerade erste Halbzeit hat mir sehr gut gefallen, weil beide Mannschaften so ihr Heil in der Offensive gesucht haben. Ich fand, beide Mannschaften kamen auch zu Torchancen. Es war jetzt nicht so viele 100% Torchancen dabei. Aber ich glaube, das war doch auch fußballerisch, fand ich, von beiden Teams eigentlich ein ganz ansehnliches Spiel.
Ja, hat auch Kai Dittmann gesagt. Er hat auch gesagt, so wenn die Mannschaften so guten Fußball spielen, nur immer wenn sie unter Druck sind, dann sollte man ihnen immer Druck geben. Weil ich habe eigentlich 0-0 getippt, weil man davon musste, dass es so ein Blut- und Gemetzelspiel, so wie das Nordderby hier Bremen-Hamburg war. Ja? Mhm. So, ne? Da wurde auch nur getreten und es ist überhaupt kein Spielfluss entstanden. Und am Ende hat dann mit Glück einer noch ein Tor reingewirkt. So einen Verlauf hatte ich eigentlich hier auch prognostiziert, aber nicht, dass das ein attraktives, torreiches Fußballspiel werden würde.
Ja. Also mir hat das auch
gut gefallen. Daran sieht man, der Dino, er lebt noch. Und er lebt mehr, als man geglaubt hat. Und ich sag ja auch, Hannover hat zum Beispiel extrem davon profitiert, dass man am Anfang der Spielrunden immer eher schlagbare Gegner gehabt hat. Und zum Schluss dann halt die dicken Brocken. Und deswegen war immer klar, dass es bei uns zum Ende weniger wird. Und wenn ihr halt erst die Schlagbaren zum Schluss kriegt, dann ist es halt so. Aber man muss es halt erst am Ende nach dem 34. Spieltag sehen.
Naja. Die Schlagbaren zum Schluss. Vor der Brust haben wir Frankfurt und Gladbach. Das ist von allen, die da unten stehen, glaube ich, sind es die beiden schwersten Partien. Ja, dann gucken wir uns jetzt mal, gucken wir uns die Spiele an oder wollen wir noch kurz über HSV und Wolfsburg sprechen? Ich empfand, der Sieg war völlig verdient. Und was mir halt so gut gefällt bei meinem HSV ist, dass wir jetzt zum Schluss dieser Saison endlich auch mal wieder einen guten Fußball spielen. Da gelingt uns nicht immer alles und es ist auch gewiss risikoreich. Und als dann der Anschlusstreffer kam, da habe ich so ein ganz schlechtes Bauchgefühl gehabt, ne? Weil wir ja dann doch ziemlich offensiv agieren. Aber schöner zum Glück irgendwie ist das dann ja doch gut gegangen.
Ja. Naja gut, aber ihr müsst ja offensiv agieren, weil ihr eben Tore schießen müsst.
Ja, aber
euch helfen, aber euch helfen nur noch Siege, so.
Genau.
Und ich sag mal, klar, ein Anschlusstreffer löst immer was aus, aber genau da fängt man ja dann bei der Kritik bei Wolfsburg an. Ein Brennen und ein Feuerwerk, wie man das so schön sagt, dass dann da die letzten 15 Minuten nur noch aufs HSV-Tor es ablief, war ja nicht der Fall, ne? So,
das stimmt.
Und ich sag mal, aus Fehlern lernt ihr trotzdem nicht, ne? Also als der Kostic zum Elfmeter gegangen bin, da habe ich nur gedacht, das kann nicht sein. Da muss doch von außen einer rufen und sagen, ey, du nicht, ganz sicher du
das
nicht.
Das stimmt.
Jeder andere, aber doch nicht. Ja, und du hast es auch wieder gesehen, wie billig und schlecht. Also,
das stimmt.
Puh.
Und das ist ja eigentlich einer unserer Besten. Und wenige Minuten zuvor hat er ja auch eine Flanke von Bobby Wood, glaube ich, war es, eine Flanke direkt genommen in der Luft, weißt du, und auch den richtig geil aufs Tor gebracht. Also, er ist ein guter Techniker, aber Elfmeter geht irgendwie nicht. Aber was mich noch mehr aufgeregt hat, ist, dann hat der Torwart den ja irgendwie abgeprallt. Und dann geht er da zu dem Ball. Also er läuft da jetzt nicht hin und will den reindreschen, wie es nachher der Luca Waldschmidt gemacht hat, sondern der geht da hin. Ich dachte, oh Gott, was ist da denn jetzt los? Ja, Wahnsinn.
Ja, also sobald er versucht, sein Gehirn zu aktivieren, ist alles vorbei. Deswegen, der kann nur spontan Fußball spielen. Wenn er schnell einen Ball kriegt, dann klappt das. Aber sobald er auf den Elfmeterpunkt zugeht, dann nee.
Ja, das weiß
also der,
ich nicht.
Der sollte auf jeden Fall in den letzten zwei Spielen keinen mehr schießen.
Nein.
Definitiv.
Das hat der Trainer auch schon gesagt. Also er glaubt, falls wir noch einen Elfmeter bekommen, er schießt den nicht. Wobei ich dann ja auch befürchte, dass den Aaron Hunt schießt, weil Aaron Hunt hat bei diesem Spiel, also der schießt ja immer unsere Standards. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso. Der ist zwar irgendwo abgespeichert bei Wikipedia, glaube ich, als Standard-Experte. Das kann auch sein, dass er das mal viele Jahre lang toll gemacht hat, aber die Bälle sind immer ohne Druck, viel zu lange in der Luft. Das ist, also aus dem Spiel heraus gefällt mir Aaron Hunt momentan viel besser.
Das steht aber in den Statuten des HSV. So, der die schlechtesten Bögen schießt, macht die Standards. Ich sage wieder Medi
Madafikir. Danke. Medi Madafikir. Nein. 300. Ich wollte es gerade sagen. 300 okay. Ecken von Medi Madafikir ohne Torerfolg. Das geht's auch nur beim HSV. Aber ich glaube, was wäre die erste Bundesliga ohne diesen HSV? Wir machen es doch nochmal wieder spannend, oder? Ich meine mal ganz ehrlich, also das ist ja mal stark. Wobei ich weiterhin glaube, nicht hoffe, ich sage es jedes Mal an dieser Stelle, nicht hoffe, aber ich glaube weiterhin, dass es nicht lang wird, dieses Lebenszeichen einfach zu spät kommt. Denn jetzt geht's auswärts ran, nächsten Spieltag nach Frankfurt, die jetzt unter Niko Kovac, seitdem bekannt ist, dass er zu Bayern München wechselt als Trainer, glaube ich, alle Spiele verloren haben.
Bis auf das Pokalspiel auf Schalke.
Stimmt. Aber in der Bundesliga alle Spiele verloren haben. Ja. Und wir haben es gerade eben gesagt, die sind auf Platz 7 mit 46 Punkten. Das reicht also zu einer internationalen Teilnahme. Aber nur 1, 2, 3 Punkte dahinter, Stuttgart, Gladbach, Berlin. Die müssen gewinnen. Ihr letztes Spiel zu Hause, dann auch gegen den 17. der Tabelle. Also ich befürchte, dass für den HSV am 33. Spieltag in Frankfurt nichts geht. Unser Trainer sagt ja mal so schön, das ist jetzt ein Halbfinale. Ne? Das letzte Spiel gegen Wolfsburg war ja sein Viertelfinale, jetzt Halbfinale. Aber ich befürchte, ich denke, da werden wir keine 3 Punkte machen. Wenn wir Glück haben, machen wir einen Unentschieden. Wenn Frankfurt weiterhin ein bisschen unsicher ist. Ich glaube aber eher an eine Trotzreaktion der Frankfurter und dass die im letzten Heimspiel vor ihren Fans nochmal den internationalen Platz sicher machen wollen.
Ja, also natürlich geht da Frankfurt als Favorit ins Spiel. Aber gerade das letzte Heimspiel von Frankfurt gegen Hertha hat ja gezeigt, wie es dann auch gehen kann. Da hat Frankfurt gut gespielt, hat aber seine auch anständigen Chancen nicht reingekriegt. Und dann hat Hertha auf einmal getroffen und dann lief das Spiel in die andere Richtung. Und Hertha hat 3-0 gewonnen. Ja.
Klar.
Jedes Spiel muss gespielt werden. Ich sag mal, noch mehr Druck haben die ja jetzt auch weil sie gegen die C-Mannschaft von Bayern da 4-1 abgelascht worden sind. Also so ganz rund scheint es in Frankfurt nicht zu laufen. Warten wir es mal ab. Und wenn schon. Ich sag mal, Wolfsburg wird in Leipzig auch nicht gewinnen.
Ja, wobei dann, Leipzig so schwach spielt aktuell.
Ja.
Die spielen nun wirklich schwach. Also ich glaube, ich habe auch immer gesagt, Wolfsburg würde Leipzig verlieren, aber das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Zugegeben, die Leistung von Wolfsburg macht einen jetzt nicht unbedingt gerade hoffnungsvoll als Wolfsburger, dass ja. man in Leipzig was holt. Aber da Leipzig, da treffen momentan zwei Mannschaften aufeinander, die momentan richtig auf dem Zahnfleisch gehen. Und ich glaube ja immer noch so ein bisschen an Labbadia, auch wenn der irgendwie eine ganz schlechte Bilanz hat. Ich habe jetzt irgendwie 9 Spiele als Trainer, nur ein Sieg. Das ist natürlich auch eine Katastrophe. Aber vielleicht holt er da am vorletzten Spieltag noch ein bisschen was raus. Ich weiß es nicht. Und dann kommt ja der erste FC Köln nach Wolfsburg. Und da muss ich dir sagen, letzter Spieltag der Kölner, wenn die zu Hause spielen würden vor eigenem Publikum, dann hätte ich gesagt, egal wer da als Gegner kommt, Ausnahme von Bayern München, das gewinnen die Kölner, ne, zu Hause. Aber auswärts in Wolfsburg, wenn es für Wolfsburg noch um alles geht, also ich denke, die 3 Punkte kannst du eigentlich eintüten. Und wir müssen zu Hause dann in unser Finale, egal wie das gegen Frankfurt gegangen ist, und müssen dann aber gegen Gladbach gewinnen, die Stand jetzt immer noch um internationale Plätze spielen und die das sicher auch bei ihrem Kader auch mit eingeplant haben. Also das Ding ist natürlich auch noch nicht gewonnen. Es ist für den HSV...
Das ist aber alles so hypothetisch.
Es ist Fußball, Broxy. Es ist immer hypothetisch. Also ich würde es ein bisschen anders sehen, wenn HSV gegen Frankfurt gewinnt und Wolfsburg in Leipzig verliert. Weil dann hätten wir 31 Punkte, Wolfsburg würde auf 30 stehen bleiben, Wolfsburg würde direkt auf den Abstiegsplatz gehen und wir hätten nach dieser Aufholjagd wieder... etwas die Nase vorne. Ich glaube, dann zu Hause mit den Fans im Rücken, letztes Spiel, das Ding klar machen und doch noch den Relegationsplatz sichern, ich glaube, das würde der HSV dann schaffen. Aber also dazu muss am 33. Spieltag aber auch alles funktionieren. Und wir beide sprechen gar nicht mehr über Freiburg und Mainz, weil wir beide irgendwie glauben, auch wenn rechnerisch die natürlich noch total runter, die können sogar noch direkt absteigen, aber ich glaube, die werden nichts mehr mit diesem Kampf zu tun haben. Ich glaube, das wird sich zwischen Wolfsburg und Hamburg battlen.
Ja, nein, also ich denke, wenn Wolfsburg jetzt groß die Kurve kriegt, dann kann die beiden natürlich noch auf den Relegationsplatz kommen, aber 5 Punkte Abstand zum HSV, also den direkten Abstieg, würde ich Mainz und Freiburg auch nicht mehr sehen.
Ja. Gut, also es bleibt spannend da unten und dann gucken wir nach oben. Den Stern des Südens haben wir ja schon vor ein paar Wochen gespielt hier, reingemacht. Genau. Was können wir sonst sagen? Schalke ist safe in der Champions League, ne? 57 jetzt Punkte, 6 Punkte.
Ja. Also müsste auch schon mit dem Teufel zugehen, ne? Und müsste Schalke beide Spiele verlieren, das glaube ich nicht. Und Leverkusen bricht ja zurzeit auch ein, ja? Also dieses 4-0 in Dortmund hätte ich nie erwartet. Und zu Hause gegen Stuttgart darfst du natürlich auch nicht verlieren, wenn du von einer Champions League träumst, ne? Mhm. Daher nein. Also Schalke ist durch und man muss eher sagen, Dortmund scheint auch zu richtigen Zeitpunkt wieder in Laune gekommen zu sein. Die letzten beiden Spiele waren ja durchaus attraktiv, so wie man es eigentlich gewohnt ist. Ja, und Leverkusen, diese Heimniederlage, die können sie noch bitter bereuen, weil die Mannschaft der Stunde ist, finde ich ja doch Hoffenheim, die wirklich von einem Sieg zum nächsten eilen. Und ich glaube, die wollen ihren 4. Platz nicht mehr hergeben.
Mhm. Dortmund spielt am nächsten Spieltag zu Hause gegen Mainz. Da können die das dann klar machen und für Mainz könnte es dann nochmal gefährlich werden, wenn Wolfsburg gewinnt in Leipzig. Und der HSV gewinnen sollte in Frankfurt. Aber da sind schon wieder viele Wenns und Abers und so. Ne? lass uns aber bitte noch mal kurz über Schalke sprechen. Da, die haben ja eine tolle Saison gespielt insgesamt, kann man ja nicht anders sagen. Aber jetzt ist da doch so ein bisschen Ärger in Person von Max Meyer, oder?
Ja.
Da habe ich ja heute irgendwie was aufgefasst, dass er irgendwie der war ja nicht eingesetzt worden und hat dann aber zum Reporter gesagt, er wäre nicht verletzt, aber Schalke hat offiziell gesagt, er hat eine Fußverletzung oder so. Also das klingt ja nicht wirklich gut.
Nee, warum? Es kam doch jetzt raus hier, Geduld am Ende, Schalke wirft Meier raus. Also nee. Das ist doch, das Thema ist schon erledigt.
Ach, da weißt du wieder als Fußballexperte mehr.
Ja.
Ach da. Vor 33 Minuten und du bist ja wieder sowas von gut informiert. Ne?
Hör mal.
Schalke 04 zieht Konsequenzen aus Max Meyers verbalen Angriff auf die Vereinsspitze. Der Mittelfeldspieler darf nicht länger am Profitraining der Königsblauen teilnehmen und wird in den verbleibenden zwei Spielen nicht mehr zum Einsatz kommen. Das ist doch ein Eigengewächs, der Max Meyer, ne?
Ja, genau.
Was ist da vorgefallen? Der hat gesagt, er wird den Verein ablösefrei verlassen nach der Saison.
Ja.
Ne? So, und weiß man schon, wohin er geht?
Nö.
Ich habe das mal.
Wüsste ich nicht.
Ich habe das heute Nachmittag mal bei Twitter gefragt, weil wir ja auch ein paar Schalke-Fans haben. Und da haben, also die Antwort, die ich jetzt eben so überflogen habe, war.
Hoffenheim?
Ja, genau. Also die Antwort, die ich überflogen habe, war so, also richtig offiziell ist gar nichts, aber er wird wohl mit Hoffenheim in Verbindung gebracht. Mhm. Ob das jetzt eine Verbesserung ist, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht. Höchstwahrscheinlich eine monetäre Verbesserung.
Das wüsste ich gar nicht, ob Hoffenheim da mehr zahlt als Schalke. Es geht ja eher darum, dass das Schalke ordentlich bereit war, Kohle für Goretzka auszugeben. Und Meier dachte halt, er ist da mindestens auf derselben Ebene. Und als sie dann mit ihm Vertragsverhandlungen geführt haben, hat man ihm wohl nur die Hälfte oder sowas angeboten. Und da war er dann halt angepisst. So irgendwie ist die Geschichte gelaufen. Ne?
Ich habe aber irgendwas, ich weiß jetzt nicht, was der Goretzka verdient, aber ich habe jetzt irgendwas gelesen von 5,5 Millionen, die man Meier angeboten hat.
Okay, ja.
Mein Hallo.
Gut, aber
ich meine, gut, okay, ja, dafür würde ich jetzt auch keinen Podcast aufnehmen, ne? Aber und erst recht nicht natürlich meine Knochen enthalten auf so einem Fußballplatz.
Ja.
Das sind Probleme.
Warum? Goretzka hatten sie, glaube ich, 8 bis 10 irgendwo angestrebt.
Ist doch abartig, oder?
Ja, klar. Klar ist es das. Ja. Naja, ich weiß halt nicht, ob der Meier sich einen Gefallen tut, aber gut, der hat halt gesagt, nee. Wenn hier Vereinstreue und Eigengewächs und wenn das alles nichts wert ist, dann gehe ich halt. Ne? Ja. Das ist halt, es ist ein verrücktes Geschäft, da kann man sich aufregen. Ich weiß es nicht. Nun ist es da so übel gelaufen. Ich meine, gut, angeblich hat er ja wohl auch nicht mehr so gut trainiert, dass man halt auch nicht überlegt hat, ihn mal wieder spielen zu lassen. Und ob er jetzt die 2 Spieltage vorher rausgeht oder nicht, so what?
Ne? Ja. Aber sorry, klingt für mich der jetzt.
Nein, ist auch nicht mit Stil. Also darf eigentlich auch nicht passieren. Man bleibt bei seinem Arbeitgeber immer noch so lange treu, bis es dann der letzte Arbeitstag gewesen ist. Ne?
Weißt du, der ist 22, habe ich jetzt gerade eben nur überflogen. Ne? Da denke ich manchmal, aber wo ist denn da die Erziehung? Ehrlich jetzt, das finde ich furchtbar. Also und gerade wenn das, ich habe das gar nicht so verfolgt, aber wenn das so war, wie du es gerade gesagt hast, ne, dann wegen solchen Befindlichkeiten, ich weiß auch, dass wir beim HSV vor hunderten von Jahren, spielte ja mal Sergej Barbares und der hat dann irgendwie, ich weiß nicht, wir haben dann einen Spieler bekommen, das war der erste Spieler, der 1 Million Jahresgehalt bekommen hat. Mhm. Und da hat Sergej Barbares gesagt, also er verlängert nur, wenn er auch 1 Million bekommt. Ja, und mit der Begründung, ja, kriegt ja der andere auch. Und wer hat die meisten Tore geschossen? Ich. Also dann kriege ich das ja wohl mindestens auch. Und das ist halt so, wo du denkst, oh Gott.
Ne?
So kannst du denken, das kannst du eventuell sogar in einem Vier-Augen-Gespräch irgendwie im Büro mal sagen, aber nach draußen, ich finde das ein bisschen peinlich. So.
Ja, nee, nach draußen nicht. Aber dass es irgendwie ja doch türkischer Basar ist, scheint ja doch so zu sein. Aber nun gut.
Ja gut. So, 32. Spieltag abgehakt oder gibt es noch irgendwas, worüber wir sprechen müssen?
Nö.
Ja, die Fans von Bayern München oder Augsburg oder Berlin oder so, die mögen das jetzt mal entschuldigen, dass wir da so ein bisschen rübergegangen sind. Aber es sind natürlich jetzt die Tage der Entscheidung und darauf wollten wir uns jetzt fokussieren. Tage der Entscheidung ist übrigens ganz billiger Übergang jetzt, auch in den nächsten Stunden soweit in der Champions League. Wir nehmen das Ganze ja am frühen Montagabend auf. Dienstagabend dann Champions League Halbfinale Rückspiel Real Madrid gegen Bayern München und Mittwochabend Champions League Finale Rückspiel Rom gegen Liverpool. So, also, worüber sprechen wir als erstes? Sprechen wir als erstes über Real Madrid gegen Bayern München. Das Hinspiel in München hat Madrid mit 2-1 gewonnen. Und ich fand auch, das war okay so.
Naja, also ich, wenn du gewinnst, müsstest du ja die bessere Mannschaft gewesen sein.
Ja, das,
das fand ich nun nicht. Ich fand aber auch die Ausreden der Bayern von wegen, ja, unsere Riesenanzahl an Chancen haben wir halt nicht reingemacht. Da habe ich dann auch gefragt, welche Riesenchancen? Also wenn ein Lewandowski und Müller im 5-Meter-Raum aneinander geraten, aber auch keiner in der Lage, also in der Nähe des Balls war, um den reinzuschießen, dann ist das keine Großchance. Ja? So, ein Ribéry, der leider irgendwie ausrutscht, das wäre eine dicke Torchance gewesen. Ja? So, und ein Lewandowski muss seinen Kopfball auch nicht in die Mitte des Tors platzieren, sondern links oder rechts, dann wäre er eventuell drin gewesen. Ja?
Das mag...
Das sind so die Chancen, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Ja, der Ribéry hat ein paar Mal öfters noch aufs Tor geschossen, aber das waren alles keine unhaltbaren, hundertprozentigen Torchancen. Das sah gut aus. Vielleicht hätte man auch Glück haben können, dass der mal in die Mitte abklatscht und dann irgendwie einen Müller abstaubt oder so. Aber da war Real dann auch gut genug für zu sagen, ja, das ist zwar alles anständig, aber wir haben dafür eine Lösung.
So, da müssen wir jetzt aber mal drauf, da muss ich noch 2-3 Mal jetzt reingrätschen. Sag mal, ist es wirklich so, ich habe das nicht mitbekommen, nur über Twitter so ein bisschen, gibt es wirklich zumindest bei einem gewissen Kreis von Bayern-Fans wirklich eine Diskussion gerade um Robert Lewandowski?
Ja, anscheinend.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, der hat so viele Tore für diesen Verein erzielt. Der hat den so oft zum Titel geschossen. Ja, dann hat er jetzt vielleicht mal ein kleines Tief. Es ist ärgerlich, ja. Aber da kann man doch jetzt nicht diesen Spieler kritisieren, oder?
Nein. Also, ja gut, du siehst halt einfach, auch den Bayern ist es schon langweilig, deutscher Meister zu werden. Das ist einfach, das wird nur noch abgehakt. Das ist überhaupt nicht mehr wichtig. Und man hat halt gesehen, hey Mann, dies Jahr die mannschaftliche Geschlossenheit, die Heinkes da hingekriegt hat, bis zum Halbfinale auch endlich mal alle gesund, nur die Besten spielen. Es sah halt gut aus, ja. So, und dann kommt das große Spiel. Ich fand halt schon, dass das Bayern bemühter war und den Sieg eher verdient gehabt hätte. Mhm. Ja, aber halt sich ja mehr als Unglück, also es ist ja viele Unglücke dann gekommen. Ne?
Aber war denn zum Beispiel ein Robben unglücklich? Das habe ich zum Beispiel nicht so ganz verstanden. Ich gebe zu, Robben und Ribéry haben bei mir keine guten Karten. Aber um das gleich vorwegzunehmen, für mich der Man of the Match und wem ich total ein Tor gegönnt hätte, war Franck Ribéry. Das war für mich der beste Spieler da auf dem Platz. Ja, wie genau. Der sich engagiert hat, reingehauen hat.
Ja, aber auf Chancen. Der rechten Seite hätte das Robben doch genauso machen sollen.
Ja, Moment. Du musst mich jetzt kurz ausreden lassen. Also, ne, ja, weil ich wollte am Anfang ja zugeben und langjährige Hörer wissen das, ja, Robben, Ribéry, das ist jetzt nicht so meine Welt, aber um auch hier Größe zu zeigen, wollte ich gleich sagen, also bei Robben, für dieses Spiel nehme ich jede Kritik zurück und sage, das war ein richtig geiles Spiel von dem, ja. Aber bei Robben muss ich dir sagen, auch wenn ich ihn nicht mag, aber wovor ich immer höchsten Respekt habe, ist, wie professionell der mit seinem Körper umgeht und ja, dass der auch noch mit 34 oder so wirklich höchsten Ansprüchen genügt. Aber er fällt natürlich immer oft aus, ja, und ist immer wieder verletzt. Und ich meine, nach 12 Minuten ohne Fremdeinwirkung, das kann natürlich jetzt auch echt Pech sein. Aber kann es auch sein, dass der vielleicht nicht so 100% fit ins Spiel gegangen ist und hat es aber dem Trainer nicht gesagt? Weil nach 12 Minuten, ich glaube, es waren 12 Minuten, da schon ausgewechselt zu werden und dadurch in so einem entscheidenden Spiel schon so eine taktische, als weißt du, da kam der Thiago rein, der brauchte ja auch eine Viertelstunde, um sich da so ein bisschen mal einzuspielen auf der Seite. Das fand ich jetzt, ich meine, hätte das Robben nicht verhindern können, indem er sagt, Mensch, da zieht's und du weißt es nicht, ich weiß es nicht, aber irgendwie, ich hatte also, so das Gefühl.
Wenn es so gewesen wäre, dann wäre das natürlich grob fahrlässig und dann kannst du ihn auch eigentlich gleich aus dem Verein rausschmeißen, weil das geht nicht.
Nee, ne? Sie haben ja verlängert.
Sie haben ja noch verlängert. Ja, aber ne, guck dir Sami Khedira an, der es vorbildlich gemacht hat. Der hat innerlich wahrscheinlich auch Blut und Wasser geheult, als er im WM-Finale gesagt hat, Scheiße, es zwickt, ich kann nicht spielen, obwohl ich schon in der Aufstellung bin. Ja?
Ja.
Das hat ihm ewig wehgetan, aber er geht halt als einer der Großen in die Geschichte ein, weil er gesagt hat, es ist besser, ein fitter Mann spielt. Ne?
Im Gegensatz zu Oliver Kahn. Aber wir wollen jetzt nicht nachhaken.
Ja, nee, Kahn ist ja auch fit ins Spiel gegangen, aber er hätte sich dann im Spiel auswechseln lassen sollen. Ne? Aber egal. Und Robben, also so von seinem übertriebenen Ehrgeiz her kann man ihm das schon zutrauen, ja? Dass er sagt, ich will unbedingt spielen, weil der Trainer hat ihn ja in letzter Zeit auch öfters schon mal auf der Bank gelassen. Das hat ihm nicht geschmeckt.
Ja,
also der hat auch zu doll gebrannt und hat dadurch den einen Schritt falsch gesetzt.
Natürlich.
Und dann ist der Muskel aufgegangen. Keine Ahnung.
Also natürlich, es ist wie der besseren Wissens und keine Ahnung. Ich fand das übrigens, auch wenn ich ihn nicht mag, ich fand das so toll, wie der bei der Champions League-Hymne gestrahlt hat, ne? Über beide Ohren, wie so ein kleiner Junge. Ne? Wie Bock hatte der auf dieses Spiel. Genau. Aber dann denke ich halt, ja, war das vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber anyway, dann auch noch die Auswechslung von Boateng. Ich weiß gar nicht, hat das auch Auswirkungen auf die WM?
Oh, wird knapp.
Na, Stindl ist ja draußen, hatte ich schon.
Das ist vergessen. Also armer Kerl, tut mir so leid.
Ja.
Man weiß ja gar nicht, ob er mitgekommen wäre und man weiß auch nicht, auf wie viele Einsatzminuten. Aber der ist halt jetzt so in so einem Alter und nun war im Kreis drin und nun bricht er sich da irgendwie den Knöchel und
scheiße.
Ja, muss jetzt erstmal sehen, wann er überhaupt im Laufe der nächsten Saison wieder zurückkommt. Ne? Das ist halt bitter. Und das ist genau das, wo wir beiden ja auch schon vielleicht nicht bei der Aufnahme drüber diskutiert haben, dass ich immer gesagt habe, wart erstmal ab, wer am Ende der Saison alles fit ist. Ja?
Mhm.
Und mittlerweile eben Boateng, Stindl, hier jetzt ist Gnabry, ist auch kaputt. Ja? Also es passiert gerade. Ja? Und deswegen warten wir erstmal ab, wer am Ende fit ist. Ne? Ich drücke ja auch ganz fest Marco Reus die Daumen.
Das
immerhin
stimmt.
Sind die in keinem DFB-Pokalspiel oder sonst was mehr. Der muss nur noch 2 Spiele rumkriegen. Und wenn die gegen Mainz gewonnen haben, dann würde ich auch drum bitten, ihn auf die Ersatzbank zu setzen, damit er mal mit zur WM kommt.
Da hast du recht. Aber wir wollen zurück zum Spiel Bayern München gegen Real Madrid. Also Jerome Boateng, wie war das jetzt? Fällt der aus für die WM? Ich weiß es nicht.
Es wird knapp.
Also
er hat irgendeine Muskelverletzung. Die sagen, es dauert 4 bis 6 Wochen.
Ach, scheiße.
Das ist dann schon nah dran. Ne?
Ja, das ist klar. Aber der Süle, muss man sagen, hat das gut gemacht. Der ist für ihn reingekommen. Ja. Und von Cristiano Ronaldo hast du irgendwie während des ganzen Spiels kaum was gesehen. Muss man ja mal sagen.
Ja, also, genau. Und deswegen, darüber hatten wir ja angefangen, deswegen kann man auch nicht den Lewandowski anmachen. Ja? Weil du bist natürlich immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt. Und Lewandowski hat Real Madrid damals in dem Halbfinale, als er noch für Dortmund gespielt hat, 4 Dinge eingeschossen, reingehauen. Die kannten den Mann. Und die werden den natürlich ordentlich gedeckt haben. Und wenn man sich an das Spiel zurückerinnert, hat Lewandowski am Anfang auch richtig auf die Fresse gekriegt. Den haben den mindestens 2 bis 3 Mal extrem übel gefoult. Ja? Da steckst du dann vielleicht auch nicht so problemlos weg. Und er ist halt zu keiner Torchance gekommen. Und genauso haben es die Bayern halt auch mit Ronaldo gemacht. Weil Mr. CR7 war auch ein Schatten seiner selbst oder hat also in diesem Spiel kaum eine Relevanz gehabt.
Und das war so geil, die Statistik. Es war das erste Champions-League-Spiel in dieser Saison, wo er kein Tor geschossen hat.
Naja, er hat ja eins geschossen, das hat aber nicht gezählt.
Das sah übrigens gut aus, aber ich meine, das war nun wirklich berechtigt ja wurde ja berechtigt abgepfiffen. Also, wie siehst du denn die Chancen für das Rückspiel? Wer setzt sich durch für das Finale?
Ja, also gerade eben, weil die verletzt sind und weil sie es schon im Hinspiel nicht geschafft haben, woher soll es kommen? Also ich finde, wie gesagt, das ist zu einfach, dass die gesagt haben, wir hatten zig Chancen und jetzt im Rückspiel müssen wir ja automatisch mehr Glück haben und dann machen wir schon unsere Tore. Das glaube ich nicht. Ich traue Bayern schon zwei Tore zu, aber ich glaube nicht, dass sie gegen Real zu Null spielen können und nein, also ich glaube,
Verlängerung
schaffen.
Verlängerung.
Ja, das wäre das Höchste der Gefühle, aber dann ist es so wie letztes Jahr auch, wo dann, wie heißt es, zu nichts. Ja, ich weiß nicht, wie gut dann die Ersatzbank ist, dass du dann fitte Leute hast. Ne? So, also, nee.
Also Tendenz alle, Real Madrid.
Du sagst alle Vorzeichen für mich sprechen für Real, ja.
Okay.
Es wird spannend und eng. Also,
ja, wir freuen uns drauf, oder? Also, das ist
ja, klar, nein. Das ist schon noch ein Spiel, was man sich angucken sollte. Und ich glaube auch nicht, dass Real da 3-0 gewinnt oder sowas. Aber es wird knapp nicht reichen für Bayern.
Schade natürlich aus Bayerns Sicht, ja, also ich merke so, ich bin da weder für Bayern noch gegen Bayern. Ich weiß, du bist ja nicht immer für die deutschen Mannschaften, ne?
Ja,
bin ich ja eigentlich auch für und sage das auch, und ich Hörer wissen das natürlich, sage das eigentlich auch für Bayern München, wie für jede andere Mannschaft auch. Und Bayern München spielt jetzt momentan ja auch insgesamt gesehen ja auch keinen schlechten Fußball, um Gottes Willen, ne? Aber ja, ich es tut mir leid, aber das, ich möchte nicht, dass sie einen Triple gewinnen. irgendwie, also wenn sie die bessere Mannschaft sind in Madrid und sie gewinnen das Ding 2-0, dann sitze ich da nicht traurig oder enttäuscht vorm Fernseher. Dann sage ich, ey, wenn das so ist, Hut ab, geil gemacht Bayern und dann geht's ins Finale. Auch völlig okay. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da vorm Fernseher sitze und denen die Daumen drücke. Tue ich übrigens auch nicht für Real Madrid. Also da bin ich dann eher fast neutral. Im Gegensatz zum zweiten Halbfinalspiel AS Rom gegen Liverpool. Da muss ich zugeben, da ist meine Sympathien so 100% für Klopps Mannschaft.
Ja, also ich sag mal, das war natürlich auch, was für ein Halbfinalspiel. Ne?
Ja, war ein Traum.
Sieben Tore und also ich habe da eigentlich nur spontan reingeschaltet, weil ich müde
echt?
War.
Nein.
Aber das Spiel hat einen ja echt wach gemacht. Ne? So, ich war wirklich begeistert. So von dem Salah hat man ja immer nur gehört, was er für eine Torquote hat, aber wenn man ihn dann das erste Mal so richtig
echt?
Spielen sah, dann muss man
hast
ja schon
kein, sagen, hast du keinen hast du keinen DAZN-Account?
Nee, ich gucke mir keine englische Liga an.
Doch,
nee,
es ist
ich keine Lust zu.
Ja gut, aber ich habe diese Saison recht viel Liverpool geguckt, ja. Und diesen Salah, ich finde den.
Ja, ich meine, jetzt saugeil. Versteht man, warum die überhaupt auch ein eigenes Lied für den haben. Ne?
Hast du auch erst das erste Tor gesehen? Ne? Das erste Tor von ihm, das war ja so geil.
Ja, ja.
Also echt großartig. Ja, 5-0 geführt. Und das war ja so lustig dann, ne? Die Interviews nach dem Spiel mit den Liverpool-Spielern oder auch mit Jürgen Klopp. Ne? Die machten ja alle mehr so ein trauriges Gesicht, obwohl sie 5-2 gewonnen haben. Ja, weil sie aber 5-0 geführt haben, ne? Und ganz zum Schluss dann noch zwei Dinger kassieren. Und wir natürlich alle wissen, dass im Viertelfinale Madrid 4-1 gewonnen hat gegen Rom. Und dennoch. Barcelona natürlich. 4-1 geführt hat gegen Rom und das Ding dann trotzdem ja verloren hat. Also insofern traust du Rom jetzt das zweite Wunder zu, dass sie nochmal ein 3-0 schaffen gegen Liverpool?
Nein. Ganz einfach.
Nee.
Weil Barcelona muss auch einfach mit einem Tickchen zu wenig korrekter Einstellung dahingegangen sein. Und nur dann passiert sowas. Ja. Ich denke, Liverpool, auch gerade Kloppo, der wird denen sagen, hey, wir können nach 10 Jahren endlich mal wieder richtig groß dastehen. Ihr wisst, dass das Rom zu Hause das gegen Barca geschafft hat, aber uns passiert das nicht. Mhm. So. Ja, ich weiß nicht. Ich denke schon, dass die Hütte wird voll sein und Logo, jeder Römer Spieler wird sagen, hey, wir haben das schon aus gegen Barca geschafft, warum dann nicht auch gegen Liverpool? Also die werden da, glaube ich, schon mit einer guten Einstellung reingehen und nicht sagen, oh, 5-2 können wir eh nicht mehr schaffen. Aber ich glaube nicht dran. Ich glaube auch einfach, dass die Offensivpower von Liverpool gut genug ist, da auch ein Auswärtstor zu schießen. Nein, nein, also das wäre echt eine Riesengeschichte, wenn das Rom zweimal hintereinander macht.
Na gut, dann wären sie aber auch völlig verdient im Finale, ne? Wenn sie das zweimal
natürlich,
schaffen.
Ja, natürlich.
Wär das toll. Also nein. Ich glaube auch, auf dem Feld wird das ein total geiles Spiel. Leider außerhalb des Feldes habe ich da echt Angst, weil die Bilder oder das, was man gelesen hat, was in Liverpool passiert ist mit Messerstechereien und da immer noch ein Liverpool-Fan im Koma und ich befürchte, also für die Polizei dort in Rom wird das Schwerstarbeit sein, dieses Spiel am Mittwoch und hoffen wir mal echt, dass das da so friedlich wie irgend möglich bleibt.
Ja, ne, und man wird natürlich auch sehen, wie Kloppo jetzt alleine zurechtkommt, ne? Weil ich fand die Meldung heute ja auch recht interessant, dass sein langhaariger 17-jähriger Kumpel erstmal für den Rest der Saison beurlaubt ist. Ne?
Nee!
So, ja,
echt?
Mr. Buluk oder Bulat,
ja,
wie heißt er?
Ich weiß es nicht.
Der hat wohl sich, die haben sich wohl schon öfters mal gezofft und in letzter Zeit wohl noch öfters.
Jürgen.
Ja, Klopp und er.
Ja. Ach, echt? Weil Jürgen ihn ja mitgenommen hat oder mitgebracht hat.
Ja, natürlich, ja. Den hat er schon in Mainz gehabt, so nach dem Motto, ne? Ja. Die haben, glaube ich, zusammen sogar Fußball gespielt noch bei Mainz. So, ja. 17 Jahre sind die zusammen. Ja.
Oh Gott.
Ja.
Und dann sowas.
Ja.
Haben die nichts gelernt? Haben die nichts gelernt von Wolfsburg? Die einen Tag vorher den Reppe rausschmeißen und dann kommt da so eine Leistung raus. Können Sie doch nicht ein oder zwei Tage vorher vor der Champions League Halbfinale so eine Geschichte noch machen?
Tja, weiß ich nicht. Also er ist ja nicht gekündigt. Also er irgendwie
beurlaubt.
Wissen die wohl auch, was sie aus der langjährigen Zeit aneinander haben. Und deswegen haben sie jetzt erstmal gesagt, also komm, ne? Aber zurzeit können wir uns nicht sehen. Jetzt machen wir mal Urlaub, ne? Und
dann gucken wir mal weiter.
Dann gucken wir mal weiter, ja.
Na gut, also das heißt, Fußballexperte Boxi sagt, das Endspiel lautet mit hoher Wahrscheinlichkeit Real Madrid gegen den FC Liverpool.
So sieht's aus, ja.
Wir werden darüber sprechen, wenn wir die 218. Folge aufnehmen. Dazu am Ende dieses Podcastes mehr. Jetzt würde ich sagen, sind wir schon deutlich über eine Stunde dabei. Wir sollten jetzt dringend die Getränke auffüllen.
Ja.
Und dann kommen wir zur Kartenverteilung.
So soll es sein.
So, wir sind zurück bei Reingemacht, der Fußball-Podcast, fast live aus Hamburg, Folge 217. Mein Name ist Hobbs und mir zugeschaltet immer noch Fußballexperte Broxy.
Ja.
Und wir kommen zur Kartenverteilung, zum vorletzten Mal in dieser Saison. Rosa-rote Karte und Man of the Match. Und wir beginnen natürlich mit der rosa-roten Karte. Und natürlich an dieser Stelle, wie immer, die Frage, Broxy, weißt du schon, wem du deine rosa-rote Karte gibst?
Ja, zu 100 Millionen Prozent.
Ich auch! Yeah! Okay, dann frage ich jetzt schon mal im Vorfeld. Und Man of the Match?
Nee.
Zu 100 Millionen Prozent. Ich bin diesmal so sicher bei beiden wie selten. Wie selten.
Sehr schön.
So, dann würde ich sagen, beginnen wir mit der rosa-roten Karte. Und wer beginnt mit Vorlesen?
Ja, mach ich.
Alles klar.
So, Dirk Herzog hat geschrieben, Rosa-Rot geht an SR Winkmann, Schiedsrichter natürlich, nicht für die vermutliche Fehlinterpretation der selten angewendeten Regel, sondern für die Arroganz, mit der er hinterher alle abkanzelt, die eine andere Meinung haben.
Jetzt könnten wir darüber eine halbe Stunde sprechen, aber das machen wir später, Proxy.
Ja,
okay. Machen wir das später? Frage? Oder möchtest du jetzt darüber sprechen? Weil es war ja der Schiedsrichter beim Spiel Mainz gegen Freiburg, ne? Frau Steinhaus im Kontakt war und Elfmeter in der Halbzeitpause, ne? Stichwort Hashtag.
Richtig.
Wollen wir darüber jetzt sprechen oder machen wir später? Machen wir später, Proxy. Super, okay. StarTech hat uns auch geschrieben, rosa-rote Karte geht an RB Salzburg für ihren Einzug ins Halbfinale der Euroleague. Toi, toi, toi. Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ich auch nicht.
War das jetzt sarkastisch? Höchstwahrscheinlich.
Naja, ja, weil sie sich gegen Dortmund auch durchgesetzt haben. Ne? Deswegen wahrscheinlich Sarkasmus.
Ah gut, okay, gut. Seien wir da.
So, dann mache ich weiter mit NO. Rosa-Rot geht an die Bundesliga. Eine C-Mannschaft des FC Bayern besiegt Frankfurt mit 4-1. Obwohl es für Frankfurt um Europa geht. Oh Mann, wie schlecht ist die Liga denn? Selbst die Altherrenmannschaft würde Meister werden.
Tja, da fällt mir doch gleich ein Tweet ein, den ich gelesen habe von unserem Hörer Christopher Fleck, der, wie wir alle wissen, FC Bayern-Fan ist. Und der hat nicht Unrecht gehabt mit der Aussage, jetzt regen sich alle auf, ne, dass von wegen, ne, hier der C-Anzug vom FC Bayern anscheinend immer noch gut genug wäre, um die Bundesliga zu dominieren, und das finden alle ganz doof. Und er sagt, im Gegenzug hätte Frankfurt aber den Bayern geschlagen, dann hätte man dem FC Bayern München gleich Wettbewerbsverzerrung vorgeworfen.
Ja, genau.
Also, wie man es macht, man macht es dann irgendwie dann doch falsch. Und da hat er natürlich nicht ganz Unrecht, finde ich.
Ja, wobei halt, klar, muss Bayern das machen. Ne? Hätten nicht auch ein oder anderer doch spielen können. Ne? Dann würdest du die Diskussion gar nicht haben.
Ja, aber dann, warte mal.
Diesmal war es
ja aber ich frage mal ganz kurz. Ja, aber ich frage mal ganz kurz die Regie. Warte mal ganz kurz. Regie, wer hat in der Folge 217 gesagt, Marco Reus sollte lieber am letzten Spieltag nicht spielen?
Ja.
Also ist doch klar, also aus Bayern-Sicht ist das doch logisch, dass du es vielleicht so machst.
Ja, natürlich, ja. Ist auch okay.
So. Marcel Reiske hat uns geschrieben, rosa-rote Karte geht an den VAR, also den Video Assistant Referee. Verantwortung wird nach Köln gegeben, wo gleiche oder ähnliche Situationen mal so und mal so bewertet werden. Bentaleb bekommt glattrot für etwas, das Ribéry 5-mal pro Saison macht und der dafür noch nicht mal gelb sieht. Es wirkt unprofessionell und chaotisch.
Ja. Ja, da, also das stimmt schon. Ich finde auch, ja.
Lass uns weitermachen. Vielleicht hat ja einer von uns beiden die ähnliche rosa-rote Karte. So mal so als Beispiel.
So,
ne?
Andy Este sagt, rosa-rot geht vorsorglich an jeden HSV-Entscheidungsträger, welche auch nur einen Moment an, in Anführungszeichen, einen namhaften Trainer denken. Dessen bedarf es nicht. Never change a winning team.
Ja, kriegst du das mit da in Lüneburg? Warum Andy Este da schreibt? Weil aus der Führung des HSV, also der Titz hat ja keinen Vertrag für die neue Saison und man hört, dass unser neuer Vereinschef Herr Hoffmann, der momentan, sage ich mal, alle Regler in den Händen hält, dass der wohl sagt, er möchte gerne in der zweiten Liga mit einem namhafteren Trainer starten.
Na dann.
Das musst du dir mal vorstellen. Ich meine, ja. Wie viele namhafte Trainer willst du denn noch beim HSV installieren? Und jetzt hast du mal einen, wo der Fußball ansehnlich ist. Und jetzt hast du mal einen, das ist ja auch nicht zu verdenken, der HSV vor wenigen Wochen noch die Fans irgendwelche Grabsteine oder Kreuze irgendwie ans Trainingsgelände gezimmert haben. Und jetzt stehen die Fans wieder hinter der Mannschaft, weil sie halt auch echt einen ansehnlichen, mutigen Fußball spielen. Und dann stellst du den Trainer in Frage. Das ist sowas gibt es irgendwie auch nur beim HSV irgendwie.
Ja.
Mick, wolltest du noch was sagen?
Nee, alles gut.
Also, Micky Rust sagt, rosa-rote Karte an die Bundesliga. Wenn die Bayern mit D11 einen 4-1-Sieg gegen einen Europa-Aspiranten holen, dann stimmt was nicht.
Naja gut, es lag ja wohl auch an der Einstellung der Frankfurter. Ne? Also die waren ja auch intern selber ganz schön sauer, gerade Bobic voran, aber auch Kovac hat da ziemlich deutliche Worte gefunden. Egal, also der Reusan sagt, rosa-rot, die Schiedsrichter allgemein, weil ich diese Ungleichbehandlung leid bin und ein Punkt am Ende doch einen Unterschied macht.
Ja, hat er recht. Der MEW hat uns geschrieben. Rosa-rote Karte für den FCB, der wohl wieder nicht die Champions League gewinnen wird. Habe ich noch ein Man of the Match für Zinedine Zidane?
The Flatulist. Rosa-rot geht an alle Grillitsche dieser Saison. ein Schubserchen gegen die Brust und man fasst sich ins Gesicht wie bei einem Kieferbruch. Und wenn die Hände des Gegenspielers dort sicher nicht hingehören, finde ich diese widerliche Schauspielerei zum Kotzen.
Ich auch. Du auch?
Ja, auch was Stündel gemacht hat.
Oh, eine Katastrophe, ja. Broxy. Katastrophe, ja. Dass das auch noch eine arme Sau ist, der wenig später mit dem Fußbruch oder was er noch immer bekommen hat, dann auch noch den Platz verlassen muss, das ist ja das eine. Aber wie der sich da verhalten hat, das ist ja so peinlich gewesen. Meine Fresse nochmal. Ja. Gut, der Standard hat uns geschrieben. Rosa-rote Karte an Christian Helms für diesen miesen Vergleich HSV und Alien-Filme. Und dann hat er einen Link gepostet zum Spiegel, wo es dort einen Artikel gibt von diesem Autor Christian Helms. Und dieser Titel ist erschienen am 28. April und heißt HSV vor dem Bundesliga-Abstieg. Jetzt stirb endlich, du Bestie. So, also.
Kein weiterer Kommentar, oder?
Kein also weiterer meine, Kommentar.
Wer das miteinander vergleichen will, okay. So, Josef Heiler sagt, Rosa-Rot geht an die ganzen Verletzungen am Ende der Saison. Von Boateng bis Stindl und Gnabry, von Coman bis Vidal und Batshuayi. Es ist einfach zum Kotzen, wenn derartige Leistungsträger wegen Verletzungen langfristig ausfallen und damit die heiße Saisonphase und die WM verpassen.
Da hat er recht.
Da hat er recht.
Da hat er recht. Da hat er recht. Ja, stimmt. Basti77 schreibt, meine rosa-rote Karte geht an Lars Stindl. Diese dämliche Schauspielerei auf dem Platz ist grausam. Sicher kann man Bentaleb die rote Karte geben, kein Thema. Aber diese sterbende Schwan-Nummer will doch keiner sehen. Trotzdem wünsche ich Stindl natürlich eine rasche Genesung.
Ja, fasst es sehr gut zusammen. Ne? So, Christian schreibt, mir fällt gerade keiner ein für die rosa-rote Karte. Daher gebe ich sie an den FC Bayern, weil sie es verdient haben. Sorry, Jupp.
Okay. Stefanie K. Meine rosa-rote Karte geht an den Videobeweis und seine Umsetzung. Jeder Schiedsrichter und VAR legt es anders aus. Klar, falsch scheint inzwischen, sieht doch jeder Blinde, dass das falsch war. Oder ich entscheide mich einfach mal um, obwohl es im Ermessensspielraum liegt, zu schwanken. Ne? Also es gibt da wirklich ja zwei ganz grundsätzliche Extreme. Da hat sie recht.
Ja, also ich finde halt einfach...
Lass uns gleich drüber sprechen, lieber Box.
Okay, gut. So, Gnorzel Stipinski, hoffe ich mal richtig ausgesprochen zu haben. Rosa-Rot für Lars Stindl, der nach einem Klaps ohne Bewegungsdruck nach einer Sekunde Bedenkzeit zu Boden taumelt. Peinlich, die rote Karte war trotzdem berechtigt. Stindls später erlittene schwere Verletzung tut mir natürlich trotzdem richtig leid.
Thomas Giese, meine rosa-rote Karte geht an den Video Assistant Reverie. Die Spielzeit über scheint er auf dem Klo zu sitzen, welches er in der Pause verlässt, um die Mannschaft für Elfmeter aus den Kabinen zu holen. Es ist so unnötig wie Durchfall. Bisher hat die Bundesliga auch ohne ihn funktioniert.
Ja. So, Sotsuguk schreibt, Rosa-Rot geht an den FC Ingolstadt. Sich zu Hause abschlachten lassen und keine Hilfe im Aufstiegskampf.
Luis Holloch, rosa-rote Karte an den DFB. Es war nicht das erste Mal, dass ein Erstligaschiedsrichter für ein Spiel hier auf der Alm angesetzt wurde und deutlich schlechter gepfiffen hat als seine Zweitligakollegen. Was Herr Winkmann am Freitag nicht gepfiffen hat, war abenteuerlich.
Okay. No Jetlag hat geschrieben, Rosa-Rot, Lars Stindl für sein elendisches Schauspiel. Hoffe, sein Arzt hat das nicht gesehen, sonst besteht die Gefahr, dass er am Kopf operiert wird. Martin
Man of the Match machen wir dann später, denke ich. Ne?
Ja.
An No Jetlag nur kurz den Hinweis, bitte eine Kartennominierung pro Hashtag. Ne? Das wäre am einfachsten. Ja. Michael Herzing sagt, meine rosa-rote Karte geht an Max Meyer für sein Vertragstheater.
Und Hansi 1904, rosa-rot an Max Meyer, selbst überschätzter Möchtegernstar. Null Tore, null Torvorlagen diese Saison.
Echt?
Den linken Fuß hat er nur, damit er nicht umfällt. Zu langsam. Aber 5,5 Mille sind ihm zu wenig und jetzt wird er gemobbt, weil der Trainer ihn verletzt nicht in den Kader beruft.
Ja, das wusste ich gar nicht. Null Tore, null. Wow, meine Fresse. Ja, ja. Bernhard Backmann sagt, meine rosa-rote Karte geht Financial Fair Play. Die finanziellen Unterschiede zwischen Champions League Platz, Euroleague Platz, Mittelfeld Platz sind einfach zu groß. Hinzu kommen die Unterschiede durch Quersubventionen und Mäzene. Kein Wunder, dass viele kleinere Clubs die 50 und 1 Regel kritisch sehen.
Und Rico Morgen sagt, Rosa-Rot geht an mich selbst, da ich es nach jahrelang passivem Zuhören erst jetzt geschafft habe, mich aktiv an der Kartenvergabe zu beteiligen. Reinge Community, here I come. Ja, herzlich willkommen,
Rico.
Ist doch schön. Und mehr davon demnächst.
Ja, auf jeden Fall. Super. Und als letztes hat uns geschrieben, einmal HSV, immer HSV. Und der schreibt, rosa-rote Karte geht an die Auslegung des Video Assistant Reverie. Die Idee ist ja gut, aber die Ausführung im Moment schlecht. Mal sind die Spieler schon in der Kabine oder mal greift er ein, dann... Mal greift er ein, dann wieder nicht, weil es doch keine klare Fehlentscheidung war. Hier muss was geändert werden. Und genau das sage ich auch. Und deswegen bekommt meine rosa-rote Karte, aber mit so viel Überzeugung, ebenfalls der Video Assistant Referee. Ich habe ja bisher den Video Assistant Referee noch so ein bisschen, wir haben ihn ja öfter schon kritisiert, aber wir haben dann auch immer wieder darauf hingewiesen, diese Saison ist ja eine Versuchsphase, aber die Saison geht jetzt auch zu Ende und ich hätte es nie gedacht, ich war immer tendenziell für einen Video Assistant Referee, aber so wie das hier umgesetzt worden ist, ist das totale Scheiße und macht den Fußball auch ein Stück weit kaputt. Ich finde ihn ganz beschissen und ich hoffe, dass der zur nächsten Saison aufgehoben wird.
Die Entscheidung ist ja schon längst gefallen.
Tut er nicht, oder was?
Nee, natürlich nicht.
Ja, wenn er sogar bei der WM eingesetzt wird, das wird auch eine Katastrophe, ehrlich
jetzt. Ja, also ich sag, ja gut. Man muss halt sehen, wie man das verfeinert. Ich weiß ja nicht, ob die bei der WM dieselben Regeln da anbringen wie bei uns in der Bundesliga. Ne? Aber natürlich, ich weiß nicht, also zum Beispiel dieses Thema hier Mainz-Freiburg war für mich nicht klar falsch.
Was?
Und aber deswegen hätte die da auch nicht eingreifen
müssen. Ach so, meinst du es? Ja, also Mainz-Freiburg war natürlich die Bankrotterklärung des Video Assistant Referees. Total. Ja, weil wir über alle hin und wieder, glaube ich, alle Hörer, die jetzt hier knapp 2 Stunden diesen Podcast hören, die wissen was da passiert ist. Wir müssen es jetzt nicht erklären. Aber worüber mir viel zu wenig gesprochen wird, ist... Das Spiel ist, glaube ich, noch gut 20 Sekunden weitergegangen, bis dann zur Halbzeit gepfiffen worden ist. In dieser Zeit hat sich der Video Assistant Referee nicht gemeldet. Ich denke, der muss sofort eingreifen. Also sofort heißt für mich nach wenigen Sekunden. Aber da wurde noch knapp eine halbe Minute weitergespielt. Dann ist der Schiedsrichter mit seinen beiden Assistenten rausgegangen und man sieht, dass er ganz, ganz zum Schluss sich erst ans Ohr greift, weil er da wohl irgendwas dann gehört hat. Das bedeutet also vom Handspiel bis dass sich der Video Assistant da gemeldet hat, ist Minimum eine Minute vergangen, Proxy. Und ich finde, das geht gar nicht. Die Mannschaften waren schon in der Kabine. Ich glaube, der Schiedsrichter war auch von der Linie schon runter. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Und dann haben sie es nachher irgendwie so gesagt, dass man sagt, ja, aber auf dem Feld hat er ja schon Kontakt aufgenommen. Also es war irgendwie alles butterweich und schlecht. Und dann wirklich jetzt mal ganz ehrlich, du musst doch wissen, damit machst du den Fußball kaputt. Ich meine, wie war denn das, dieser Schalker da, Naldo, köpft ein Tor gegen den HSV, wo man auch nicht genau gesehen hat, war das Hand oder war es Kopf, ja, da wird sich dann nicht gemeldet. Hier gibt's auch Leute, die sagen, das war klar Hand, der andere sagt, naja, das war aber eine natürliche Bewegung. Also ich finde, das ist so schwierig und du kannst doch jetzt nicht wirklich davon verlangen, dass die Zuschauer irgendwie draußen eine Bratwurst sich holen und auf einmal hören sie, wie das Stadion schreit, weil mitten in der Halbzeitpause da ein Elfmeter geschossen wird. Das ist total, das macht den Fußball kaputt. Das geht gar nicht.
Ja, na klar. Es hat ja auch das ganze Spiel entschieden und das, also es gibt auch zu oft Situationen, wo du sagst, das ist nicht klar falsch und warum greift der Videoschiedsrichter ein? Und besonders, es passiert mir auch in letzter Zeit dann zu selten, dass dann der Schiedsrichter die Eier hat und sagt, nee, was ihr mir da nochmal nachgucken lasst, das nehme ich halt nicht an. Ja? Ich finde auch, selbst wenn er falsch liegt, nehmen wir mal zum Beispiel diese 5 Zentimeter abseits von Hannover, ja, das heißt ja, wenn ich eine Linie ziehe, die er aber ja da gar nicht hat, dann war die Abseitsentscheidung richtig. Aber war das jetzt klar falsch? Und
nein, natürlich
ich weiß nicht. Wo fängt man dann wieder an und wo hört man auf? Und dann bist du genau wieder genau da, wo du früher warst. Und deswegen, ich meine, wir haben es schon oft genug Reklame für gemacht. Es sollte von den Trainern ausgehen, die sollten entscheiden, was überprüft werden soll und was nicht. Und da kannst du meinetwegen auch 10 Minuten Unterbrechung geben, weil der das halt auch nur ein- oder zweimal im Spiel machen kann. Und fertig. So. Und dann werden da 100.000 Kameraperspektiven, Zeitlupe und sonst was bemüht, damit man dann auch eine anständige Entscheidung fällen kann.
Wir haben hier mehrere Dinge, die wir echt jetzt noch einmal besprechen müssen. Ich befürchte, das geht jetzt hier noch ein paar Minuten, aber so viel Zeit muss jetzt mal sein. Weil zum einen, du hast es gerade eben gesagt, man soll von den Amerikanern lernen. Ich habe hier oft Werbung gemacht für die Baseball-Regel. Jetzt haben wir beide noch eine tolle E-Mail bekommen von unserem Hörer Erik Thelen, der den Videobeweis beim Baseball noch mal so ein bisschen mehr erklärt, sage ich mal, und der uns da auch total zustimmt. Beim Baseball ist es so, dass bevor eine Challenge gemacht wird, also bevor gesagt wird, wir wollen den Video Assistant Referee, ne, haben die Mannschaften, und das ist völlig legal, die Möglichkeit, also jede Mannschaft hat Videokoordinatoren, die heißen da Instant Replay Coordinators. Heißt das so? Keine Ahnung. Also jede Mannschaft hat Videokoordinatoren im Einsatz. Das sind Experten, die sich bei eventuell strittigen Szenen diese unmittelbar ansehen, um dem Trainer dann einen Hinweis darauf zu geben, wie hoch ihrer Meinung nach die Chance ist für einen erfolgreichen Einspruch. So, also die sitzen irgendwo in ihrer, keine Ahnung, da in, auf ihrem vor ihren Monitoren irgendwo und geben dann dem Trainer sofort ein Zeichen, wenn sie sagen, ey, Das musst du challengen. Da ist die Erfolgsaussicht ziemlich hoch. Und dann macht er das erst. Also das alleine ist ja schon mal wieder noch ein Vorteil, weil du nicht irgendwie aus deiner Perspektive als Trainer am Seitenrand irgendwie das Gefühl hast, da war was falsch, sondern du hast gleich Profis im Hintergrund, die auch die Fernsehbilder sehen und da auch gleich ihre Meinung zu geben. Das bedeutet in der Regel, dass deutlich weniger gechallenged wird, ja. Also dadurch würde es sehr wahrscheinlich passieren, dass also relativ wenig der Trainer eingreift und hier eine Entscheidung fordert. Wobei wir auch ja immer noch mal darauf hingewiesen haben, forderst du eine Entscheidung und sie geht zu deinen Ungunsten aus, weil du halt mit deinem Einspruch falsch liegst, dann ist es halt verwehrt bis das Ende des Spiels. Also alleine das ist ja schon eine große Hürde. So, aber das Zweite, also das fand ich schon mal ganz interessant. Vielen Dank an Erik für deine wirklich ganz, ganz lesenswerte E-Mail. Aber darüber hinaus ist mir noch wieder was aufgefallen, wenn ich wieder diesen Video Assistant Referee mit Baseball und Fußball vergleiche. Weißt du, was so ätzend ist, Proxy? Und deswegen glaube ich, hat der Video Assistant Referee beim Fußball keine Chance. Ja. Beim Baseball geht es meistens darum, war der Runner am Base, bevor der Ball da war, ja oder nein. Ne? So, und das ist eine ganz klare Regel. Und dann kannst du in den 1000 Kameraeinstellungen sehen, wann hatte der Fänger den Ball in seinem Handschuh und wann hatte der Läufer seinen Fuß auf diesem Base. So, das ist ganz klar. Aber beim Fußball hast du es ja wirklich ganz oft, das sind so, der eine Schiedsrichter legt das so aus und der andere so. Der eine sagt, naja, es waren nur 1-2 Zentimeter, eine Fußspitze, die zählt nicht, im Zweifel für den Angreifer. Der andere sagt, nee, das ist jetzt aber so eine Linie. Es ist so schwammig beim Fußball, es sind so viele Kann-Entscheidungen. Und das macht es, finde ich, so ganz, ganz schwierig beim Fußball.
Also gerade beim
Handspiel oder beim genau. Handspiel. Ne?
Da ist doch auch eben, bei die Handspielregelung ist doch auch so beschissen definiert, dass halt auch keiner richtig sagen kann, ist das jetzt Hand, ist das absichtliche Hand, ja oder nein? Ja?
Genau.
So, und damit fängt es natürlich schon an. Und trotzdem wird es halt eben einfacher sein, wenn man diese 10 nur kontrollieren lässt, wenn es der Trainer will, dann ja, hätten wir viel gewonnen. Aber das Ganze haben wir jetzt schon so oft breit getreten. Halten wir einfach fest, Referee ist einfach nicht ausgereift und wenn man ihn behält, muss man aber schleunigst dran weiterarbeiten, um das zu verbessern. So. Und also, auch deren interne, so nach dem Motto, wenn die sich nicht innerhalb nach 15 Sekunden bei dem auf dem Platz gemeldet haben, dann ist es zu spät. Fertig. Ja. Irgendwie ja. sowas, ja. Also
oder und ich hätte auch noch.
Bringt das Zeug gefälligst auf die Leinwand. So,
danke,
das Publikum schreit, wenn es ihm nicht gefällt. Und auch im Publikum wird es 50-50 geben, die sagen, ja, ist richtig, und die einen sagen, es ist falsch. Aber warum darf das denn keiner mitverfolgen?
Genau,
das ist
also
doch lächerlich.
Genau, also das Publikum in den Stadien wird viel zu wenig mit einbezogen. Das ist eine Vollkatastrophe. Das geht überhaupt gar nicht, meiner Meinung nach. Und wir haben das hier schon so oft gesagt, und ich sage es jetzt aber noch einmal. Unser beider Ansatz ist ja dieser Druck, der bei den Schiedsrichtern herrscht, ja, dass wir diesen Druck bei den Schiedsrichtern rausnehmen. Aber wenn die Schiedsrichter sich immer nur gegenseitig kontrollieren, dann ist das auch eine Scheiße. Deswegen gibt es den Verein, und damit hat der Schiedsrichter viel weniger Druck. Und ich glaube, das wäre sehr zum Wohle der Schiedsrichter. Genau. Last but not least, ich gebe also dem VAR dieses Mal die rosa-rote Karte. Und übrigens, nur zur Information, es ist das allererste Mal, das zweite Mal, dass der VAR eine rosa-rote Karte bekommt. Das heißt, wir haben hier schon so oft über den VAR gemeckert, und trotzdem haben wir ihm nur einmal bisher eine rosa-rote Karte gegeben. Was bedeutet,
wir haben ihn ja oft in Schutz genommen.
Genau, wir haben ihn ja wirklich oft in Schutz genommen. Ich habe übrigens zum Schluss noch eine ganz spontane Idee, wie der ein bisschen besser werden könnte, wenn wir den in der nächsten Saison ja wieder haben werden. Ja. Und jetzt lach mich nicht aus, sondern ich glaube, ehrlich gesagt, ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Egal welcher Schiedsrichter da in Köln sitzt, ne? Es muss immer der gleiche sein. Such dir einen aus und der macht alle 34 Spieltage. Ja, okay. Ja, weil wenn wir nur einen Video Assistant Referee haben, dann hast du einen, wo du weißt, der nimmt sehr genau, der nimmt's kleinlich, oder der legt die Auslegungssache bei Hand ein bisschen großzügiger aus. Aber du kannst damit nachher umgehen. Aber da wir jedes Wochenende auch immer wieder einen anderen da sitzen haben, kommt ja auch dieser ganze Müll zustande, dass es überhaupt nicht verlässlich ist.
Naja, wir haben aber ja da noch den Supervisor, der ja dann noch sich damit einmischt. Und da hatte ja Herr Krug dann die herben Probleme, weil er ja einmal eine eindeutig falsche Sache mehr für Schalke ausgelegt hat, weil er ja Schalker ist, so nach dem Motto. Also es ist ja nicht so, dass das einer ganz alleine macht, ne? Aber vielleicht ist es trotzdem eine gute Idee zu sagen, lass es einen ganz alleine machen und fertig. So. Mhm.
Gut, also Video Assistant Referee kriegt von mir die rosa-rote Karte. Jetzt ist die Frage, wir hatten eben bei den rosa-roten Karten von unseren Hörern ganz, ganz viel Video Assistant Referee und ganz, ganz viel Lars Stindl. Kriegt denn der Video Assistant Referee jetzt von der Community auch noch die rosa-rote Karte? Ich würde sagen, ja, die war echt oft.
Ja,
so, Punkt. Und was ist mit Lars Stindl? Der wurde auch sehr oft genannt.
Ja, ich würde mal sagen, aufgrund seiner Verletzung kommt er nochmal davon.
Tut mir leid, habe ich schon eingetragen. Wenn du neben, ja. wenn du neben mir sitzen würdest, dann wäre das so. Aber auch die Community hat da so oft den genannt.
Ja, er hat ja, es ist
und
ja
das war auch, es war auch
also
peinlich.
Also diese Szenen, wenn man dann auch noch an Heiko Herrlich da, an der Trainer, also die ganze Kacke, die wollen wir auch einfach nicht mehr sehen. Da ist es schon auch richtig.
So, okay. Aber wenn ich das richtig raushöre, deine 100 Millionen % rosa-rote Karte.
Ja, die wurden komischerweise kein bisschen erwähnt.
Ja. Na, jetzt sind wir alle gespannt. Dir gehört die volle Aufmerksamkeit.
Ja, als wenn du nicht wüsstest, wer sie kriegt. Die hast du auch schon eingetragen.
Nee.
Ja, Horst Held natürlich.
Ach so. Das ist, nee, hab ich
wenn
nicht.
Wenn nicht er, wer denn dann? Ja. Also, ja, ich meine, wie boniert und eingebildet muss man sein, nachdem er mit Anstand das in Köln gemacht hat und gefragt hat, darf ich da mal sprechen? Ja. Und Kind dann sagt, ja, hast du schön gesprochen, aber ich lasse dich hier nicht weg. Daraus hätte man eigentlich schon mal schlau werden können. So, und dann zu einem Unzeitpunkt, ja, wo alle schon anfangen, die neue Saison zu planen, zu sagen, nö, jetzt mache ich das geheim und komme hier mit vollendeten Tatsachen zu dir und sag, so ist es nun mal halt und nun lass mich gehen. Ja, also dieses ist ein sowas von blindes Vorgehen. Ja, ich sag mal, das Ding gehört ihm natürlich nicht alleine, sondern auch dem VfL Wolfsburg noch dazu. Aber,
ja, dann den Rebbe entlässt, aber keinen neuen präsentieren
genau,
kann.
Genau, ja. Und nachdem sie Milliarden an Spielern wahrscheinlich schon ausgegeben haben, war ihnen dann 5 Mille für Horst Helz zu viel. Ja, so wahrscheinlich nur, weil sowas es noch nicht gegeben hat und
sie damit
irgendwie einen Präzedenzfall schaffen oder so. Ja, aber warum auch? Ne? Ich finde halt auch, es wird jetzt für in Hannover schwer weitergehen, weil das Vertrauensverhältnis ist nicht da. Also diese ganzen Argumente, was soll jetzt da ein Mensch, der keinen Bock mehr hat, in dem Job zu arbeiten, warum quält man ihn dazu, weiterzumachen?
Aber
auch ganz knallhart, wofür machen wir dann noch Verträge? Dann können wir auch sagen, Verträge gelten immer nur für eine Saison und danach wissen wir alle, dass wir wieder Bäumchen wechsel dich spielen.
Das
so.
Stimmt.
Ja, also haben da wir alle einen Riesenstress und das kann doch nicht sein. Ja, so man muss doch irgendwo mal ein bisschen Planungssicherheit haben, zu sagen, so den Mann habe ich mir jetzt zu diesen Bedingungen für diese Zeit eingekauft und dann bleibt er da. Ich finde es auch ein Unding, dass es Mode wird, immer mehr Trainer und andere Verantwortliche aus Verträgen da rauszukaufen. So, weil dann das ist ja, entsteht nur noch Chaos, ja. So.
Ja. Ach, schön wieder, wenn du mal so ein bisschen in Rage kommst, finde ich gut.
Ja.
Mein Lieblingstweet an diesem Wochenende war welches?
Weiß ich nicht.
Alle 11 Minuten verliebt sich Horst Held in einen neuen Verein.
Ach so, ja. Ja. Ja, genau.
Ja, aber es ist natürlich, ziemlich
bei uns hätte du, meine Güte.
Aber es ist natürlich cool, muss man sagen, von Martin Kind, dass er das jetzt so macht. Ich weiß nicht, ob das für seinen Verein und ob das.
Naja, was heißt so macht? Er wäre anscheinend bereit gewesen. Also
für aus 5 Vernunft, Millionen.
Aus Vernunft hätte er gleich sagen müssen: Hör zu, Freunde, es ist hier Planungsphase für die neue Saison. Ich habe mir keine Lust, noch irgendeinen neuen Sportmanager zu suchen. Ist mir egal, wie viel Geld ihr bietet. Nein, habe ich bei Köln schon gemacht. Nein, das wäre am konsequentesten gewesen. Ja, aber wenn dann er auch noch sagt: Gut. Wenn jetzt hier einer unbedingt weg will, dann müsste aber der Preis stimmen. Ach, ich weiß es nicht. Also mich kotzt das alles ein. Und ja, also 96 ist für mich dann, gerade wenn wir dieses Fan-Problematik nicht hinkriegen, sind wir mit Abstand Absteiger Nummer 1 der nächsten Saison.
Aber noch einmal, deine Einschätzung. Also ich empfand aber, dass du jetzt gesagt hast, es war schon richtig von Martin Kind jetzt hier dieses Signal auszusenden, entweder 5 Millionen oder es geht halt nicht. Weil er auch sagt, also Verträge sind auch dazu da, die einzuhalten. Wie ist denn jetzt deine Vermutung zur neuen Saison? Ist Horst Held dann euer Sportchef weiterhin, ja oder nein? Was denkst du?
Ja, der klar wird er das sein. Okay. Ja. Ansonsten würde es ja keinen Sinn machen. Dann hätte er auch sagen können, okay, verliere ich halt beim Zocken, aber dann bin ich den Typen los. Ja, also mein Gott, Horst Held hat ja einen guten Job bei uns gemacht. Ich glaube, er wurde vom Kicker für seine Transfers da an Nummer 1 platziert. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch die Probleme. Alle Leute, die er geholt hat, waren gut. Ja, so und nur weil das bei uns mit diesem Andermatt da irgendwie als Vier-Augen-Prinzip irgendwie noch einen internen Kontrolleur gibt und deswegen schwieriger ist, da muss er sich halt mit abfinden. Ja? Und egal. Komm, ich will jetzt die anderen Hörer nicht so quälen, aber dass mir als 96er das enorm gegen den Strich geht, bei all diesen ganzen anderen Querelen, die wir da zurzeit haben, das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Also wir haben als Aufsteiger eine anständige Saison auf die Bühne gebracht, aber keiner ist dafür irgendwie dankbar und ja, also so geht's auf jeden Fall bei 96 nicht weiter. Das geht zurück ins Chaos. Ich könnte mir eigentlich auch vorstellen, das Kind sagt, wisst ihr was? Ich hau jetzt ab. Da. Macht, was ihr wollt. Dann sind wir in 3 Jahren wieder in der dritten Liga und sagen, ja, super. Dann können ja alle zufrieden sein. Dann haben wir unsere Traditionen, haben kein 50+1 und kein Schwein kennt uns mehr. So, ich habe fertig.
Wenn du jetzt im Studio wärst, wie bei den 216 Folgen davor oder 215 oder wie viel wir eigentlich ja immer gemeinsam im Studio aufnehmen, dann würde ich dich jetzt in den Arm nehmen, Proxy. Das geht jetzt nur virtuell irgendwie. Das musst du dir nur so vorstellen. Und wir kommen zum Man of the Match, ne? Zum Schluss des Podcastes.
Ja.
Wird es wieder viel schöner. Ich habe dir ja gesagt, ich weiß genau, wenn ich mal Man of the Match gebe. Weißt du es denn? Was hast du vorhin gesagt?
Nein, ich bin da noch vollkommen offen. Ich lasse mich mal von der Community da beraten.
Sehr gut. Und wir beginnen mit StarTech. Und der schreibt, Man of the Match geht an mich, da ich den Man of the Match unter rosa-rote Karte geschrieben habe.
Okay. Marcel Reiske, Man of the Match geht an die Schalke, an was? Von einem Schalker an zwei Kölner. Horn und Hector, absoluten Respekt für diese Treue.
Stimmt. Ehrenmänner schreibt er noch. Ich wünsche mir mehr Kerle wie euch auf dem Platz. Finde ich auch ein schöner Satz.
Okay,
ne?
Ja, stimmt.
Andi Este hat geschrieben, Man of the Match geht an die Elf-Freunde-Redaktion für diesen Spruch. Bittere Pleite. Zum Auftakt seiner einmonatigen Saison kassierte FC Bayern direkt eine Niederlage. Sind 31 Testspiele gegen deutsche Amateurmannschaften einfach zu viel? Das war dann der, ich habe den auch gelesen, das war dann direkt nach dem Spiel gegen Real Madrid.
Ja. Tja. N.O. schreibt, Man of the Match geht an Christian Titz. Scheißegal, ob der HSV die Klasse hält, aber wie er den Sauhaufen HSV wieder neues Leben eingehaucht hat, verdient Respekt. Und er setzt auf die jungen Leute wie Ito und Steinmann. Super, bitte HSV, haltet den Coach.
Bernhard Bachmann sagt, viele Grüße an Reingemacht. Ich weiß ja nicht, wann ihr auf Sendung geht, aber vorsorglich schon mal mein Man of the Match für den HSV, den eigentlich schon alle abgeschrieben haben.
Simon schreibt, Man of the Match an Davi Selke, die letzten 7 Punkte für Hertha im Alleingang geholt, 2 Elfer rausgeholt, 4 Tore gemacht. Ein Typ, den man als gegnerischen Fan nicht wirklich mag, aber gerne in seiner Mannschaft hat.
Ja, das kann ich gut verstehen. Wobei, so, ich finde ihn jetzt als gegnerischen Fan jetzt nicht so schlimm, oder? Du?
Nein.
Nö, ja, finde ich auch nicht. Nö. Eigentlich nicht. Also jetzt, dass ich jetzt sage, oh Gott, der Typ, also das kann ich wirklich nicht sagen. Nö. Aber dass man den gerne in seiner Mannschaft hat, das kann ich schon verstehen. Ja. Micky Rust schreibt, Man of the Match an die Bayern. Junge Truppe mit Nachwuchsspielern schießt Eintracht 4-1 ab. So viel zum Vorwurf Wettbewerbsverzerrung.
Der Reusern, Man of the Match an den HSV, weil dieser Untote, der sich weigert, in Würde zu gehen, selbst mir Respekt abnötigt.
Trimalcho schreibt, Man of the Match geht an Marcelo, weltbeste Ballbehandlung, eng am Mann und dann noch die wichtigen Tore.
MB Wader, Man of the Match geht für mich an Christian Gentner. Am Anfang der Saison fast schon ausgemustert und von vielen Fans immer wieder als Sündenbock auserkoren, ist er doch immer der Stabilisator des VfB.
Tim Verhoeven, Man of the Match an Horn und Hector, die dem FC auch in Liga 2 die Treue halten. Vorbildfunktion.
Und Frank Müller schreibt ganz einfach Titz.
Jens Hernowski schreibt, Man of the Match geht an Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs und den wunderbaren Blick auf die mit Abstand schönste Nebensache der Welt. Weiter so, Arndt.
Und MEW schreibt, Man of the Match geht an Hector und Horn, die noch verstehen, was Verbundenheit zu ihrem Verein und Reichmachern bedeutet. Lieber Leidenschaft als Söldnerschaft.
The Flatulous sagt, mein Man of the Match geht an, Vereinsbrille auf, Jiří Pavlenka, Fußballgott. Wer oder was war eigentlich Tim Wiese?
Marku 2008 schreibt, Man of the Match geht an Bruno Labbadia, der wirklich alles dafür macht, den HSV zweimal zu retten.
Der Standard schreibt, Man of the Match an Christian Titz, endlich wieder Fußball in Hamburg.
Und eigentlich egal, schreibt, Man of the Match geht nach langem Überlegen an Jonas Hector, der in diesen kommerzverseuchten Zeiten ein tolles Zeichen setzt. Sollte es öfter geben, man musste lange überlegen aufgrund der Wahnsinnsleistung von Jiří Pavlenka.
Basti 77, der Man of the Match ist für mich diesmal HSV-Trainer Titz. Der HSV wäre gut beraten, an ihm festzuhalten, selbst bei einem Abstieg. Ob das die Verantwortlichen auch so sehen?
Christian schreibt, Man of the Match geht an Christian Sitz. Unaufgeregt lässt er einen ganz guten Fußball spielen und setzt etwas von HSV Plus um. Er war der Grund, dass ich meine Dauerkarte behalten würde, egal in welcher Liga. Okay, das war also Herr Titz, das war ein Tippfehler hier.
Flankengott schreibt, Man of the Match geht an Titz für seine gute und ruhige Arbeit. Er hat Mut bewiesen mit den jungen Spielern und Holpi und dass er versucht, jetzt Fußball zu spielen. Aber alle HSV-Fans jetzt bitte nicht übertreiben und mit Vertragsgesprächen erstmal abwarten.
Okay. So, Thomas Giese schreibt, Man of the Match geht an Luca Waldschmidt. Er hat es wieder getan. Geiler Typ.
Stefanie K., mein Man of the Match geht an den HSV, der sich trotz spielerischer Defizite und Punkterückstand seit Titz zumindest reinkniet und alles gibt. Dass das dann teilweise sehr merkwürdig und traurig aussieht, liegt halt daran, dass da einige rumdickmeiern. Aber sie nehmen immerhin den Kampf an.
Rumdiegmeiern, das ist ja auch mal ein geiles Wort. Lensen schreibt, Man of the Match an Christian Titz. Was der aus den Luschen herauskitzelt, ist der absolute Wahnsinn. Wenn in den letzten 5 Jahren war der HSV denn schon mal spielerisch so stark wie in den letzten Wochen.
Knorzel Stripinski schreibt, Man of the Match für Hector und Horn. Was für eine beispielhafte Haltung. Das baut die Fans auf, die ihre Mannschaft nach dem besiegelten Abstieg und einem tollen Spiel gefeiert haben. Köln steigt mit Würde ab.
Dosendöner schreibt, Man of the Match an Adi Hütter. Der österreichische Trainer führt die Young Boys Bern zum ersten Schweizer Meistertitel seit 32 Jahren. Seriensieger Basel, diesmal nur Zweiter.
Sehr gut, dass wir auch in der Schweiz gehört werden. Sozoguk schreibt, mein Man of the Match geht an Marco Reus. Wieder eine Woche näher an der WM und keine Verletzung. Marco Reus in der momentanen Form könnte in Russland wirklich ein Schlüsselspieler werden.
Tützirol schreibt, Man of the Match geht an Christian Titz. Vor Jahren noch Jugendleiter hier im Rheinland im Nachbardorf, hat er jetzt oben im Norden dem HSV eine neue Spielkultur und damit neues Leben eingehaucht.
Luis Holloch schreibt, Man of the Match, Vereinsbrille dreimal auf an meinen DSC. Mit einer Energieleistung ein 0:2 in der 94. Minute noch in ein 3:2 zu drehen, war einfach famos. So aufgewühlt war ich nach einem Heimspiel schon lange nicht mehr.
Okay. Lukas, Man of the Match geht an Palko Dardai, dem Sohn von Pal Dardai, der seine ersten Bundesliga-Minuten gegen Augsburg sammeln durfte, sehr positiv auffiel und somit auch an der Aufholjagd zum 2:2 beteiligt war. Bin gespannt, was er in den kommenden Jahren so leisten kann.
Heißt das, dass der Sohn von Pal Dardai in der Mannschaft von Hertha BSC, bei Hertha BSC spielt?
Ja.
Ist ja der Hammer. Wusste ich
ja
gar nicht.
Der ist auch noch übel gefault worden und da ist der Augsburger viel vom Platz gefallen. Ja.
Achso, das habe ich gar nicht so drauf gehabt. Das finde ich aber auch für den Trainer, das ist schwierig dann, ne? Das so zu trennen, meine ich, ne?
Ja,
und alle,
klar,
alle
klar.
Fair zu behandeln. Das ist schon. Ne? No Jetlag schreibt, Man of the Match, Martin Kind, wie er Horst Held in letzter Sekunde abgegrätscht hat. In Hannover gibt es das beste Popcorn.
So, Hansi 1904, Pavlenka, Wahnsinn, was er gegen die Schwarz-Gelben gehalten hat.
Maulinski schreibt, Man of the Match an die Bayern-Amateure. Auch das zweite Stadtderby dieser Saison gegen die kadermäßig überlegenen Giesinger gewonnen. München ist rot.
Und Christian schreibt, Man of the Match geht an den Torhüter der Berner Young Boys, Marco Wölfli. Alle Spieler dieser Mannschaft hätten ihn für die erste Meisterschaft seit 32 Jahren verdient. Da Wölfli dem Verein seit 1999 die Treue hält, habe ich mich nun aber für ihn entschieden. Schweizer Meister.
Und dabei muss man sagen, ein sehr geiles Foto, ne?
Ja,
ein
allerdings.
Unglaublich geiles Foto von der Siegesfeier mit den Fans. Ganz toll. Rico Morgen schreibt, mein Man of the Match geht an Pablo de Blasis. Man sollte den sportlichen Erfolg und Misserfolg von Fußballmannschaften aus meiner Sicht zwar nicht an einem einzelnen Spieler festmachen, aber ohne ihn sehe es für die Mainzer düster aus.
Das stimmt. So, und Dirk Herzog schreibt, Man of the Match geht an Titz. Ich hoffe, der HSV ist schlau genug, ihn unabhängig vom Ausgang zu behalten.
Und als letztes schrieb er uns, einmal HSV, immer HSV. Man of the Match geht an Holtby, dafür, dass er uns mit seinen Toren noch die Hoffnung gibt, es wieder zu schaffen, auch wenn das nicht verdient wäre. Aber sollten wir es nicht schaffen, bekommt er die rosa-rote Karte dafür. Ich will endlich Klarheit. So, dann würde ich sagen, gab es ein Man of the Match? Ich würde sogar sagen, es gab drei. Es gab einmal den Titz, der wurde super oft genannt, auch von vielen, ja, die es nicht so mit, ja, dem HSV halten. Ja. Deswegen schreibe ich das hier mal rein, Titz. So, und auch Hector und Horn wurden ganz viel genannt, ne?
Ja.
Ich schreibe die jetzt auch mal auf. Hector und Horn. Dann kriegen sie, bei, wenn du so willst, hier nur so einen halben, ne? Jeder hat da so einen halben. So, mein Man of the Match war dabei und du wolltest dich ja noch entscheiden. Deswegen, ja. Hast du dich denn entschieden für irgendjemanden?
Ja, ja. Also ich würde ihn nur Hector geben, weil der es als erstes macht, ist eigentlich der echte Held. Der andere ist nur Mitläufer und sagt sich, oh ja, wenn der bleibt, dann kann ich es ja doch auch machen. Aber egal. Ich finde auch in diesen verrückten Zeiten, wo eben Vereinstreue gar nicht mehr gegeben ist, ist das schon toll und das sollte man auch in unseren Annalen festhalten.
Habe ich gemacht. Also hat Hector jetzt sozusagen schon zwei Man, genau, of the Match Awards und Horn nur ein.
So wäre es ganz korrekt.
So habe ich das aufgeschrieben. Ja, und mein Man of the Match ist natürlich Christian Titz, denn ja, der Fußball sieht einfach unter ihm wieder deutlich besser aus und das auch mehr oder weniger von Woche zu Woche. Und dass er zu spät kommt, das, dafür kann er nichts. Und ich glaube, alles andere ist mittlerweile hier von unseren Hörern ja auch schon geschrieben worden. Ne? Was mir halt wirklich gut gefällt, ist, klar, wir haben immer wieder Fans von vielen Mannschaften, die dann ihren Spielern oder ihren Trainer so einen Man of the Match Award geben. Aber wie viele jetzt auch Christian Titz heute den Man of the Match gegeben haben, obwohl in ihren Avataren und ähnliches ganz andere Mannschaften aufgetaucht sind. Das finde ich ist schon ein Zeichen dafür, dass das, ja, ich glaube, dass ganz viele vom HSV genervt sind und ganz viele auch denken, wann stirbt dieser bekloppte Dino endlich mal? Und ich glaube, es gibt viele da draußen, wenn sie es nicht mit dem HSV halten, die dann eher auch für den Abstieg wären. Und wenn die dann trotzdem in so einer Phase sagen, aber Respekt für den Trainer, was der aus dieser Mannschaft rausholt, wo alle anderen davor gesagt haben, mehr als hoch und weit geht mit dieser Mannschaft ja gar nicht. Ich finde, das verdient dann schon Respekt.
Ja, ja, ist so.
No. Gut, lieber Roxy, da haben wir ja einiges überzogen heute, ne? aber es hat ja auch Spaß gebracht und ja, jetzt gehen wir in die entscheidenden Tage und Wochen. Champions League Halbfinale, die kommen jetzt in den nächsten Stunden. Dann der 33. Spieltag, wo vielleicht ja schon einige Entscheidungen fallen und dann logischerweise am 34. Spieltag sind dann alle Entscheidungen gefallen, zumindest, dass man weiß, wer geht in die Relegation. Und der letzte Spieltag ist der 12. Mai und der Montag darauf, das wäre ja heute in 14 Tagen, wäre der 14. Mai, also ein klassischer Reingemacht-Podcast-Montag. Allerdings, der bekloppte Hobbs ist am Montagvormittag fliege ich in Urlaub. Ich habe, als ich meiner Frau versprochen habe, dieses Datum zu nehmen, habe ich A, nicht an Reingemacht gedacht, das tut mir leid. Und zweitens, weil wir haben den Urlaub schon letztes Jahr geplant, habe ich gedacht, wir haben mit dem Abstieg eh nichts zu tun. Okay, das war so ein bisschen verscherzt. Ich meine, vielleicht haben wir auch mit dem Abstieg nichts zu tun, weil wir vielleicht dann ja eh schon abgestiegen sind. Aber was soll ich sagen, am 14. Mai kann ich halt nicht. Und deswegen haben wir vor der Aufnahme entschieden, dass wir uns am Sonntag, den 13. Mai treffen, um dann eine Podcast-Folge aufzunehmen nach dem letzten Spieltag, um dann über die ganzen Aktualitäten zu sprechen. Und dann denke ich, ohne dass wir beides abgesprochen haben, wenn dann wirklich alles vorbei ist, also DFB-Pokalfinale, Champions-League-Finale und wenn wir dann kurz vor der WM stehen, dann machen wir vielleicht unsere traditionelle letzte Folge für die Saison, wo wir dann auch die rosa-rote Karte und den Man of the Match der Saison dann küren. Das würde ich jetzt vielleicht beim nächsten Mal noch nicht machen, in der Folge darauf, aber egal. Wir versuchen zumindest alles möglich zu machen, dass wir uns am Sonntag, den 13. treffen.
Ja.
Genau.
So soll es sein.
Genau. Versprechen können wir das nicht so zu 100%. Wir werden euch natürlich darüber rechtzeitig Bescheid geben über unseren reingemacht Twitter-Account reingemachtpod, ne? Wenn ihr dem noch nicht folgen solltet. Aber jetzt im Moment der Aufnahme sieht es ganz gut aus, sind wir ganz zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Gibt es sonst von deiner Seite irgendein Schlusswort?
Nein.
Okay. Nein. Wir gucken dann natürlich in der nächsten Folge dann auch noch natürlich auch nochmal dann auf unsere Tipprunde. Ne?
Ja.
Das ist ja klar. Das schenken wir uns allerdings jetzt diesmal, weil wir schon so lange dabei sind. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, jetzt würde ich gerne die PlayStation anmachen und mit dir noch ein bisschen Fußball zocken. Das klappt diesmal nicht, aber dann wünsche ich dir dennoch auch einen schönen Abend. Allen Hörern.
Dankeschön.
Allen Hörern vielen Dank für euer Ohr. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns in gut 14 Tagen wieder. Dankeschön und tschüss aus Hamburg.
Tschüss.